2 für Union nach 0 für 2 Rückstand. Sigmund Mega kotzen. Vertändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, es ist der 20. August 2014, die 12. Sendung des Millanton. Herzlich willkommen. Mein Name ist Mike und wir sitzen hier heute in einer etwas abgespeckten Version, was nicht heißt, dass wir schlanker sind als sonst, aber wir sind nur zu viert statt wie sonst zu sechst oder siebt. Mit mir hier versammelt haben sich zu meiner Linken Sven. Hello.
Hallo, schönen guten Abend.
Dann mir gegenüber Wilko.
Guten Abend.
Und last but not least Sebastian.
Moin.
Fantastisch. So, das heißt, Justus ist nicht da, der hat nämlich Urlaub, hat eben stattdessen Fanladen intern Sven geschickt. Und wie das so ist, wenn man sich nicht beruflich mit dem FC St. Pauli beschäftigt, dann verhindert nicht der Urlaub das Erscheinen, sondern die Arbeit. Das gilt für Wolf und Christoph, die wir hiermit herzlichst grüßen. Die müssen nämlich wichtige Dinge tun und arbeiten und sind deswegen leider nicht dabei. Was haben wir heute vor? Wir werden sprechen über den Saisonauftakt. Wir werden alle eine mutige und natürlich zielgenaue Saisonprognose abgeben.
Geballter Sachverstand.
Ja, eine Expertise, die ihresgleichen suchen wird.
Ja, würde ich auch mal sagen. Da kann der Dopa einpacken.
Locker. Wir werden sprechen über die U23, über deren Saisonauftakt und über den Spielort, den sie jetzt ja neu hat mit Norderstedt. Und wenn wir dann am Ende immer noch Zeit und Lust haben, noch weiter zu sprechen, schauen wir uns vielleicht mal ganz kurz als Thema an, dass verschiedene Polizeibundesländer auf die Idee gekommen sind, dass die Einsätze zukünftig von den Fußballvereinen bezahlt werden. Das wollen wir so natürlich gerne mal thematisieren. Schauen wir mal. Gut. Womit beginnen wir? Mit dem Saisonauftakt. Vielleicht sprechen wir mal ganz kurz darüber, wie die drei Spiele waren, bevor wir uns an die Saisonprognose wagen, weil sonst würde einer sagen, wir werden alle 34 Spiele gewinnen und das kann ja gar nicht mehr passieren. Von daher fangen wir am besten gleich mit dem ersten Spiel an. Wir haben am ersten Spieltag den FC Ingolstadt zu Gast gehabt und Sebastian war dabei.
Ja, ich fand's Saisonauftakt typisch irgendwie. Es war so ein relativ lahmes Spiel gefühlt. Ging zwar ganz gut los, aber nach so 20 Minuten war es dann irgendwie ja, vorbei mit der großen Freude. Ich stelle hier neben mir noch lustig an den Mikros rum. Ich muss noch ein bisschen üben, weil Wolf nicht da ist. Also nicht wundern, wenn ich ein bisschen abwesend wirke. Nochmal, Ingolstadt.
Ich fällt gar nicht weiter Minuten. Auf.
Wie sonst auch.
Erste 20 Minuten fand ich eigentlich ganz fein. Obwohl es nicht so die dicken Torchancen gab, dann wurde es ein bisschen weniger. Dann hatte Ingolstadt irgendwie diesen Freistoß, wo ich immer noch glaube, dass das Zufall war, dass dieser Kopfball dann irgendwie über die komplette Abwehr und Schauner hinweg ins Tor segelte. Dann war es ein bisschen blöde, dann war Pause und nach der Pause fiel dann irgendwie noch das Tor für uns, das ich auch ganz schön fand. Vorher gab es irgendwie noch diese Chance für Nöte, wo er den Kopfball irgendwie eigentlich ziemlich platziert genau auf den Torwart bringt. Und dann war das Spiel irgendwann vorbei und ich dachte so, ja, erstes Spiel, ich war irgendwie emotional noch nicht so ganz in der Saison. Ich stand halt da, habe es mir angeguckt, habe mich eher darüber aufgeregt, dass sich andere aufgeregt haben und wie sich andere aufgeregt haben, weil ich irgendwie immer denke, naja, erstes Spiel, auch wenn man den Trainer vorher schon skeptisch sagt, kann man sich ja jetzt erstmal wieder 2-3 Spiele angucken. Stimmung fand ich extrem mau, ehrlich gesagt. Gefühlt war es am lautesten, als Ralf Gunisch dann irgendwie nach dem Spiel noch auf dem Platz war, aber ansonsten, erstes Spiel, 1-1, ein Punkt, passt zu meinen Erwartungen.
Und wer das noch emotionaler und detaillierter lesen will, kann einfach einen Kicker aufrufen. Ja, also ich fand das Tor, fand ich schon den Hammer. Also wie Sören Gonta sich da auf der linken Seite im Mittelfeld durchtankt und in bester Boller, ich will jetzt aber ein Tor machen, Manier, dann das Ding da auch reinwühlt, hat mich schon begeistert.
Ja, man hat gemerkt, dass er das Kapitänsamt ernst nimmt. So, also das Tor war auch schön, aber drumherum passierte halt irgendwie noch ein bisschen wenig für die Dynamik oder für die Emotionalität, was ja nicht immer schlecht ist. Ich sage ja selber immer, wenn irgendwie zwei Abwehrreihen sich neutralisieren, kann es ein hochklassiges Spiel sein, aber so die Momente, wo man dann plötzlich dabei war und dachte so, ja, jetzt, gab es eher nicht so viele in beide Richtungen irgendwie.
Das lag ja wahrscheinlich tatsächlich eher an unserer Elf, die bei einem Heimspiel für mehr Momente dieser Art hätte sorgen können.
Ja, und die defensiv ja nicht ganz so schlecht stand eigentlich, bis auf beim Tor.
Ja gut, Standard kannst du immer fangen, ja.
Ja, Also meiner Meinung nach hatten wir schon ganz schön Glück, als wir den Ausgleich gemacht haben, dass das Spiel nicht schon entschieden war. Also es gab direkt nach dem 0-1, glaube ich, noch einen Pfostenschuss oder Lattenschuss von Ingolstadt.
Meinst du diesen Fernschuss, den Schauner dann irgendwie noch abgelenkt hat?
Auf jeden Fall habe ich es klatschen gehört.
Das hat genau aussah, weiß ich.
Und es war kein Beifall. Doch, ja.
Hallo Kalauer, will ich heute. Ich
kann nämlich ja, du musst dann auch schnell genug sein, ne?
Sportlich kann ich überhaupt nichts beitragen, wie sonst auch. Auch das, daran haben sich ja Hörer schon gewöhnt. Ich glaube eher, es lag an Sebastian, dass er ja keinen Spaß hatte, weil er einfach keinen Spaß hatte. Ich hatte nämlich auch keinen Spaß, aber bei mir lag es an mir.
Du warst aber nicht da. Genau.
Ja doch, mir ist eingefallen, gegen Ingolstadt war ich gar nicht in Urlaub, also ich war da. Ich hab dann das nächste verpasst. Ihr seht, ich bin schon voll mitten in der Saison angekommen.
Wie heißt das? Schwangerschaftsdemenz? Gibt es auch eine Postschwangerschaftsdemenz?
Ich bin seit 4 Wochen ohne Internet und war im Urlaub. Ich bin so gar nicht im Leben gewesen. Also es war auch alles anstrengend. Und tatsächlich ist so ein bisschen Alters- und Schwangerschaftsdemenz bei mir immer noch da.
So traurig.
Was soll ich machen?
Und nebenbei noch einen Übersteiger fertig gemacht. Hervorragend.
Ja, gucken wir mal auf Freitag,
ob das
alles
so... ob das was wird. Ja. Vorm Spiel gab es eine sehr schicke Choreo von USP mit dem über die ganze Kurve Banner, die ganze Kurve singt und tanzt für dich. Und dann wurde, das war mit weißen Fahnen und dem weißen Hintergrund des St. Pauli-Banners in der Mitte.
Mike guckt mich, das muss ich jetzt für die Zuhörer mal sagen, Mike guckt mich gerade so an, als hätte er massive Zweifel an meiner Gedächtnisleistung. Ich habe das tatsächlich auch gesehen und schön gefunden, habe es nur nicht mehr irgendwie im Kopf gehabt, als ich gerade vom Spiel sprach.
Trotzdem war es nicht schön.
Doch, natürlich. Und dann
ja, der hey, das Spiel nicht, das drumherum. Ich habe total nette Leute getroffen.
Als ob wir hier über Fußball reden würden. Und dann kam die Wende-Choreo, also sprich, sie haben es dann umgedreht, es wurden braune Fahnen geschwenkt und eben es war dann das Vereinslogo auf braun im Hintergrund immer noch. Und eben der zweite Teil des Spruchs, sprich, total Aussetzer gerade im Kopf. Die ganze Kurve singt und tanzt für dich. Unser Ein und Alles, ja, wir lieben dich. Ja, kann doch nicht so schwer sein. Wunderschön. Ja, der Herr Gunesch war da, wurde gefeiert. Ich habe nach dem Spiel ein bisschen gehört, meine Fresse, ein bisschen weniger Showmodus kann das bei ihm auch mal sein.
Wie echt? Meinst du, weil er so mitjubilierte oder was?
Ja, weil er sich noch so feiern ließ nach dem Spiel. Ich finde, nach dem Unentschieden der Heimmannschaft kann er da mal ein bisschen runterschalten.
Ach nee, das darf der schon.
Der hat sich doch nur gefreut, dass er da war. Also war so meine Empfindung.
Ja, aber der muss sich doch wohl mal bitte hier, ne? Wenn er schon einen Punkt mitnimmt, dann ein bisschen Demut.
Ja, und dann sind wir ganz schnell wieder dabei, dass sich Spieler auch nicht mehr über ihre Tore freuen dürfen, weil sie ja gegen einen Verein geschossen haben.
Genau.
Mit denen sie mal, hatten wir schon mal das Thema.
Hatten wir schon. Nein, also ich fand das auch völlig okay. Ich finde auch okay, wenn Bayern-Spieler sich in der Kneipe hinstellen und von BVB-Hurensöhnen singen.
Ja, auf jeden Fall. Das finde ich also geht voll klar.
Könnte man eigentlich anderen, viel mehr Vereine noch besingen.
In anderen Ländern gehen nach Derbys die Profis aufeinander los und so.
Zu Recht.
Ja.
Weiß. Ah. Hätte ich bei unseren Jungs aber ernsthaft Angst, die sind alle so schmächtig.
Ja, stimmt. Das, und HSV hat einen riesen Kader. Das sind ja viel mehr. Da kommen ja gleich 40 Leute oder so.
Stell mir gerade vor, wie Bentley Baxter Bahn sich mit Michel Lasogga und seiner Mutter anlegt. Ohne sich mit Öl einzureiben.
Aber unsere sind nicht schmächtig, die sind sehnig. Und der Sehnige ist dem Muskulösen überlegen, habe ich neulich irgendwo gelesen.
Ach, beim Fußball oder generell beim Sport?
Im Leben.
Im Leben, ja.
Also es war nicht der Veganer-Workshop, glaube ich. Nee.
Und wo changieren die Schwabbeligen? Wo bin ich da?
Im oberen Mittelfeld.
Ja, genau. Immer stets bemüht.
Also vielleicht nochmal ein Satz zum Sportlichen. Ich fand, das war eine wunderbare Erinnerung an die letzte Saison. Die Heimspiele waren da genauso schlimm und langweilig wie dieses Heimspiel. Also das hat mich schon etwas irritiert. Ich wäre dann aber, um da nochmal auf den Satz, den Sebastian vorhin sagte, zurückzukommen, auch noch lange nicht in eine Trainerdiskussion eingestiegen. Das wäre mir zu früh, nachdem man sich in der Sommerpause halt dafür entschieden hat, den Trainer zu behalten. Aber dann kam ja noch das zweite Spiel.
Das war Spaß,
ja. Zweiter Spieltag, VfR Aalen, auswärts, ein Genuss. Sven, erzähl doch mal.
Ja, genau, richtig. Das war ein Genuss. Ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, auf der Sitzplatztribüne Platz zu nehmen und hatte daher einen sehr schönen Überblick über das Spielfeld und ja, musste feststellen, dass so die Befürchtungen, die nach dem ersten Spiel bei mir schon aufgekommen waren, bestätigt bis übertroffen wurden im Spielverlauf. Sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass das eine sehr, sehr dürftige Leistung war. In meiner Wahrnehmung war es so, dass eigentlich jeder Spieler immer nur die nächste Anspielstation gesucht hat, die dann auch oft gefunden hat. Aber wenn sich das dann so als Reihe fortsetzt, also es war halt keine Idee da und keine Bewegung. Und ja, allen hat das im Vergleich ganz gut gemacht, obwohl sie, glaube ich, 5 Neuzugänge schon in der Startelf integriert hatten. Ja, auch eigentlich bescheidenere Möglichkeiten besitzen sollten als wir. Und das war doch wirklich sehr ernüchternd, glaube ich, was wir da geboten haben. Schnelles und absehbares 1-0, glaube nach einer knappen Viertelstunde. Ja, und das ganze Spiel plätscherte von unserer Seite aus so dahin. Ne? Wir sind, glaube ich, mit dem 2-0 am Ende gut bedient gewesen. Wo ich mich wirklich aufgeregt habe, wo ich so ein bisschen rumpelstilzchenmäßig auf der Tribüne rumgesprungen bin, tatsächlich.
Geil. Ausraster in Ahlenauer Sitzplatztribüne, das hätte ich gern gesehen.
Von der Fanbetreuung. Das war kurz vor der Halbzeit, weiß ich nicht, ob euch die Szene aufgefallen ist. Da war eine Minute Nachspielzeit angezeigt. Die war auch schon abgelaufen und wir hatten einen Einwurf auf Höhe des gegnerischen Elfers. Und der Ball wurde nicht, wie das eigentlich dann üblich ist, in den Strafraum geworfen, sondern in den Rückraum und von da Richtung Mittellinie zurückgespielt. Und das passierte dann natürlich, was passieren musste, dass der Schiedsrichter abpfeift. Das war so dermaßen vorhersehbar. Das hat mich wirklich aufgeregt. Und erstaunlicherweise war ich so ziemlich der Einzige, der sich da so aufgeregt hat. Also auch in der Mannschaft habe ich keine Reaktion gesehen. Die sind dann in die Kabine geschlichen. Und das ist meiner Meinung nach Fußball 1x1. Also katastrophal. Da braucht man auch keinen Harald Kartemann in der Mannschaft haben, um das Ding da reinzuschleudern. Da, naja, gut, okay. Aber es passte irgendwie so zum Tag.
Das war schon die pure Resignation. Also ich habe das ganze Spiel über keinerlei Willen, Aufbäumen irgendwie gesehen. Kein Trotz, nix.
Aber das fand ich irgendwie so herausgehoben bei diesem Spiel, weil schlechte Spiele kenne ich mit der Mannschaft auch oder mit der von letzter Saison. Aber es war irgendwie so, die gingen schon resigniert auf den Platz gefühlt. Mhm. Also so nach einer Minute oder so hatte man, ich habe es im Fernsehen gesehen, vor der Glotze schon den Eindruck so, das wird heute garantiert nichts, wenn die sich jetzt nicht um 120% steigern, aus irgendwelchen Gründen.
Ja. Also es fehlte nicht nur die Spielidee, es fehlte offensichtlich auch die Einstellung. Ich fand dann auch noch bezeichnend in der Halbzeit, dass einer der Reservespieler seine Hose im Stil einer Badehose bis zum Anschlag hochgekrempelt hatte. Irgendwie, was mich ein bisschen an Thorsten Legert erinnerte, der irgendwie seine Hose auf irgendeinem Mannschaftsfoto von Schalke mal bis zu den Brustwarzen hochgezogen hatte. Damals dafür 10.000 € Strafe, glaube ich, von Schalke reingebrummt bekommen hat. Und
das ist eigentlich voll die geile
fehlte Idee. Mir doch so ein bisschen die Ernsthaftigkeit, muss ich sagen. Naja, nichtsdestotrotz, positiv fand ich an dem Spiel den ersten Auftritt von Budimir, auch wenn der Kicker ihm eine 5 reingedrückt hat, fand ich das einen sehr vielversprechenden Auftritt. Also man hat gesehen, der kann Bälle holen und festmachen. Hat er zweimal unheimliches Pech gehabt, weil der Torwart gut reagiert hat. Vielleicht muss er sich an die starken Torhüter in der deutschen zweiten Liga noch gewöhnen. Aber da wäre was drin gewesen, glaube ich.
Aber so ein bisschen die arme Sau, oder? Also er hat viel versucht, dann auch mal Zuspiele ganz gut festgemacht, versucht weiterzuleiten und dann war irgendwie wieder nichts. Und ich dachte so ein bisschen, 2 Spiele und der macht das genauso wie der Rest und alles ist vorbei.
Genau, wobei wir bei der Saisonprognose schon fast wären. Nee, also er musste sich die Bälle ja fast selber auflegen. Also er hat am Anfang echt viel gearbeitet, viel geholt, viel festgemacht, aber dann kann er die ja nicht auch noch gleichzeitig verwerten. Und aber trotzdem finde ich, man hat gesehen, dass er unheimlich gute Ansätze mitbringt. So, also scheint ein guter Transfer zu sein, so die ersten Eindrücke.
Kann ich nur bestätigen. Also war bei mir genauso. Ich habe das Spiel in Aalen das Vergnügen haben dürfen, mit Wolf das AFM-Radio zu moderieren, kommentieren, wie auch immer. Und muss an dieser Stelle, gerade weil er nicht da ist, einfach mal sagen, alter Schwede, kann der schnell reden. Und vor allem kann der schnell das, was er sieht, verbalisieren, umsetzen, so dass es anderen dann auch ein Bild liefert. Ich habe immer schon gesagt, das macht er super, aber da jetzt mal selber neben zu sitzen und das dann selber auch noch zu versuchen und zu radebrechen, puh, ja, Respekt. Also hat mir A, sehr viel Spaß gemacht, aber B, auch nochmal gezeigt, dass das schon eine ganz schön harte Nummer ist, da 90 Minuten durchzukommentieren. Und ich fand auch, einziges Highlight war für mich an dem Tag Budimir und dass dann irgendwann wir nur 0-2 verloren haben. Mehr, glaube ich, muss man da nicht zu sagen. Ich habe mich vorm Spiel total nett im Vereinsheim des, ich glaube, SSV Aalen neben in einem Stadion einen Biergarten gesetzt. Bei bester Sonne noch das Wetter genossen, Alster getrunken oder Radler, wie man da sagt. Und dann hätte ich einfach nach Hause fahren sollen.
Ja, ich glaube auch, ne? Schön ICE, Rentnertour zurück.
Ja. Oh, du hättest was gesehen. Du hättest aber verpasst, mitzuerleben, wie taktisch flexibel unsere Mannschaft ist. Wir haben ja nach der Halbzeit auf Raute umgestellt. Ich weiß nicht, ob es noch jemand aufgefallen ist, mit Daube auf der 10. Hat zwar insgesamt nichts gebracht, aber toll, dass sie es können.
Ja, auf dem Niveau ist jetzt aber toll, dass sie es können, auch kein so richtiges Kompliment, ne?
Wahrscheinlich fand ich es auch einfach nur toll, dass ich es erkannt habe. Ja. Deswegen habe ich es jetzt auch nochmal so hinten rangehängt.
Ich war im Radio, war ich. Hoffentlich war das jetzt auch wirklich so. Und du hast nicht nur irgendwie.
Aber siehst du sowas regelmäßig? Also so taktische Dinge, weil für mich war, als ich jetzt, ich sage sonst immer, ich habe keine Ahnung von Fußball, ich meine das durchaus so. Also ich sehe Spiele und ich weiß, wir haben gewonnen, wir haben gut gespielt oder so, aber ich sehe jetzt keine taktischen Formationen. Und als ich da kommentiert habe und mich damit auseinandersetzen musste, sind mir auf einmal Dinge aufgefallen. Ist das bei dir regelmäßig, dass du solche taktischen Sachen siehst oder war das auch eher so eine Ausnahme, weil du mal so gut und prominent gesessen hast?
Ist, glaube ich, tatsächlich genau das ist das Ding. Also du hast einen anderen Blick aufs Spielfeld, wenn du sitzt und du konzentrierst dich, glaube ich, doch anders aufs Spiel, als wenn du in der Kurve stehst. So. Obwohl ich finde, dass man grundsätzlich hinterm Tor die bessere Sicht so auf taktische Geschichten hat, aber man ist auch anders emotional ins Spiel involviert, als wenn man sitzt. Und ich glaube, das wird der Grund gewesen sein. Ahnung von Fußball habe ich eigentlich auch nicht. Da nehmen wir uns, glaube ich, nichts. Wir waren ja beide Torhüter.
Ah ja, okay.
Jetzt ist es raus.
Gut, und geholfen hat es ja dann, wie du schon sagtest, ohnehin nichts. Ja, kommen wir zum Saisonhighlight. Pokal.
Eine Pokalsensation und ich war live dabei.
Wilko, erzähl.
Hatte ich mir selber zum Geburtstag geschenkt, die Auswärtsfahrt. Ist auch die kürzeste Auswärtsfahrt der ganzen Saison, wie ich dann erzählt bekommen habe.
Na, warten wir die Auslosung ab, vielleicht kriegen wir ja noch eine kürzere.
Ja.
Stimmt, Chemnitz ist weiter
aber
weg.
Es konnte ja keiner damit rechnen, dass das Ding auch wirklich gewonnen wird. Ich fange mal mit dem Spiel an. Gesehen habe ich nicht viel. Weil ich da dann doch eher bei den Ultras in der Nähe stand und den Tag auch einfach dann so genossen habe und viel gesungen habe und so. Und das war mir irgendwie wichtiger.
Für die vereinsfremden Zuhörer nochmal, wir haben gespielt beim FSV Optik Rathenow.
Genau.
Die spielen wo?
Brandenburg-Liga, ne? Fünfte ist das?
Fünfte auf jeden Fall.
Genau, Fünfte. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Auf jeden Fall noch unter Illertissen. Die ich jetzt ja auch kennen und schätzen gelernt habe als Stolperstein. Irgendwo in der Brandenburger Provinz, ist 50 Kilometer vor Berlin, glaube ich, von hier aus. Von Polen aus hinter Berlin.
Du hattest mal Erdkunde-LK, oder?
Ja, ich bin vorher die Strecke mit Google Maps auch mal abgefahren. Und weil ich so auch mal gucken wollte, wo steige ich eigentlich um und so. Man ist da ja nicht oft.
Also bist du im Zug gefahren?
Ja, Bummelbahn.
Ach so, ich dachte schon aus dem Ferrari in Porsche.
Nee, 7:53 Uhr mit der Bummelbahn los und wir waren dann auch um 10 wieder da. Total entspannt. Auch ein richtiger Altherrenausflug. Schön Regionalticket. Züge alle pünktlich. Keine Katastrophen passiert. War total entspannt. Ich wollte aber erstmal was zum Spiel sagen. Das, was ich gesehen habe, war so, ich glaube, das Wort angemessen trifft es so richtig. Beide, das war jetzt auch kein Feuerwerk oder so. Beide haben eine solide Leistung gezeigt und das Spiel ging dann so aus, wie man es nach so 20, 30 Minuten dann auch erwartet hat. Also ich habe das dann so erwartet, dass da jetzt nichts Großes passiert.
Gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss.
Ja, genau. Genau das ist das Ding.
Ja, wobei für das, was viele von uns ja erwartet hätten, Auswärtsspiel Pokal im Osten irgendwie unterklassig.
Endlich mal eine humane Anstoßzeit.
Komische Anstoßzeit irgendwann mittags. Ja, ich fand auch, es war so ein bisschen erwartbar, wenn man jetzt irgendwie nicht die Vorgeschichte im Hinterkopf hat, ist es halt das, was man erwartet, wenn irgendwie ein Zweitligist bei einem Fünftligisten spielt und jetzt mal nicht das Glück hat, wie andere Vereine dann mal 7 Dinger reinzuhauen, aber ich fand's auch okay.
Also ja, genau. Total unspektakulär.
Aber habt ihr echt damit gerechnet, dass wir da Probleme kriegen?
Nee, Fünftligist ist so weit unten, das hätte mich schon überrascht, aber man weiß es immer nicht. Und wenn du irgendwie das Ahlenspiel im Hinterkopf hast und diese gefühlte Bocklosigkeit, das ist ja immer so eine Unterstellung von draußen, aber für mich war das so ein bisschen so, wenn die mit der gleichen Einstellung da reingehen und eine halbe Stunde passiert nichts und dann kullert irgendwie durch doofen Zufall ein Ball rein.
Ja, aber ich glaube, da sind die körperlichen Voraussetzungen auch schon so, dass man da ab der 70. Minute klappt so ein, also sag ich jetzt einfach mal so, ohne das auch wirklich belegen zu können, wie sollen die da 90 Minuten mit austrainierten Zweitliga-Profis mitrennen?
Das ja, ist naja, aber der Drittligist Dresden hat den Champions League-Kandidaten.
Das
ist
eine ganz andere Nummer.
Ja.
Also dritte Liga und erste Liga klafft nicht so weit auseinander wie zweite und fünfte. Und der große Unterschied bei Dresden ist, Dresden hat 4 Pflichtspiele schon in den Knochen, ist total schon im Spielfluss im Vergleich zu Schalke.
Und ja, ich meine ja nur, es hätte passiert sein können, ist es ja nicht, zwar erwartungsgemäß, aber
okay.
Es passieren zwischendurch so Dinge, naja.
Nö, nö, ich war mir da eigentlich ganz optimistisch, ich habe da auch kein großes Fußballfeuerwerk erwartet, sondern habe einfach den Tag in vollen Zügen genossen. Ja, das Wortspiel ist mir jetzt selber erst hinterher aufgefallen, aber in der Tat, und je näher man Rathenow kam, desto voller wurde auch der Zug, weil die wurden immer kürzer. Zum Schluss hatte man nur noch 2 Waggons und man ist halt hier, glaube ich, mit 5 oder so losgefahren und immer die gleiche Menge Leute, musste in immer kürzeren Zügen. Zum Schluss wurde es dann kuschelig. Aber ich habe mich mit einer auf der letzten Strecke von Stendal nach Rathenow mit einer älteren Dame unterhalten, die war aber vorbereitet worden schon tags vorher von Bahnmitarbeitern, dass wenn sie die Strecke regelmäßig nutzt, Samstag kommen da welche, da wird es hier ein bisschen eng und die sehen auch alle komisch. Also sie hatte damit gerechnet und das so ein bisschen auch wie im Zoo dann.
Die meinten so die Bundespolizei da, die dann eingestiegen ist in Stendal, ne?
Nee, war das da? Ja, aber da war noch nicht viel los.
Da seid ihr ja schon bei Rückfahrt, ne? Da kommen wir ja gleich nochmal zu. Nee, genau. Aber wenn du sagst, sie war vorbereitet, dann hat sie ja einen immensen Wissensvorsprung gehabt, ja, gegenüber den Besitzern dieses wunderbaren Restaurants, was direkt am Gästeblock, ja, liegt. Erzähl doch kurz.
Nee, das war ja die Wolzensee, Waldhütte am Wolzensee oder so, wie
hieß
das?
Wolzensee.
Wolzensee. Das war eine Nummer, ey. Du bist Gastronom, da stehen 300 Leute vor dir mit Bargeld in der Hand und sagen, ich würde dir das gerne jetzt geben. Und du sagst, nee, ich erwarte heute Stammgäste.
Also vielleicht nochmal ganz kurz auch zur Situation an sich, wenn man da ankommt. Man fährt also durch, ich würde sagen, Pi mal Daumen, 1,5 Kilometer Wald. Mhm. Kommt dann raus auf einer großen Lichtung, an der sich dann auch das Stadion irgendwie anschließt,
ja,
und wo zur Linken dann dieser wunderbare Wolzensee liegt. Und an diesem Wolzensee,
der ist wirklich geil, muss man sagen.
An diesem Wolzensee liegt ein wirklich idyllisch gelegenes, riesiges, in Holzoptik gehaltenes Blockhaus,
glaube,
was
ein
Restaurant
ist. Ja, so mit Tischchen davor, ehrlichen Tresen innen drin und ja, Toilette.
Ja. Und unsere Ultras, alle komplett in uniformierten weißen T-Shirts mit Südkurvenaufdruck drauf, stehen da wirklich mit 300 Leuten vor. Und der sagt, wir haben geschlossene Gesellschaft. Ab später irgendwann.
Ja, genau. Also es gab mehrere Rechtfertigungsversuche, warum man nicht aufmacht. Einer war, wir erwarten noch Stammkunden. Dann haben sie gesagt, Bier ist alle. Und dann war es irgendwann die geschlossene Gesellschaft, die dann aber auch nicht kam. Also jedenfalls nicht bis...
Die saß wahrscheinlich drin und hatte Angst vor euch.
Ja, es wurde dann auch ein bisschen hitziger kurz. Also muss man auch sagen, die Leute waren dann auch entsprechend, weil
durstig.
Es war Biernot, wirklich. Du bist dann da ja auch, das ist wirklich so wie bei Reinhard Grebe in dem Song. Dann ist da, pack dir was
Brandenburg.
Pack dir was zu essen ein, wir fahren nach Brandenburg. Und dann wurde da schnell so ein Neuner Transporterbus organisiert und dann ist da jemand losgefahren, hat den bis oben hin voll mit Bier gepackt und hat das Geschäft seines Lebens da gemacht, so, ne?
Ja.
Die haben dann selbst verkauft und alles gut. Alle lagen rum in der Sonne, haben ihr Flaschenbier getrunken, dann kam, es hat dann auch keine 30 Minuten gedauert, bis dann die ersten Flaschensammler kamen, wo ich mich auch fragte, wie haben die das denn gemacht? Ey, das
ist so. In Hamburg in ICE gestiegen.
Ja, ich weiß gar nicht so. Das war halt eine ältere Frau, die da aber auch relativ gut organisiert, denn da die Pfandflaschen abgegriffen hat.
Die verstehen ihr Business auf jeden Fall.
Ja, genau. Und in Brandenburg sind die Flaschensammler auf jeden Fall besser organisiert als die Gastronomie an sich. Und da haben wir dann 2 Stunden rumgelegen. Und dann ins Stadion. Das war richtig, richtig gut.
Ja, also ich kam auch irgendwann, wir waren mit dem PKW gefahren, ich kam da an und dachte, oh geil, Restaurant, jetzt hier richtig schön, deftig, deutscher Mittagstisch, lecker. Stefan grinst mich an, nö, hier ist zu, geschlossene Gesellschaft. Ja. Ich so, wa? Ja, und trinken? Nö, will er nicht. Ich meine, das ist jetzt ja auch nicht so, dass da alle 3 Wochen irgendwie die Hütte brennt und immer irgendwas los ist. Das war jetzt seit 1956, wo sie mal 3.500 Zuschauer
1954,
haben,
muss man leider korrigieren.
Entschuldigung.
Gegen Motor Henningsdorf.
War das jetzt das größte Happening, was Optik Rathenow damals, glaube ich, noch anders benannt gesehen hat? Mit 4.500 ausverkaufter Hütte zum ersten Mal. Der hat sein Restaurant da am Gästeblock und dann will der echt kein Geld verdienen. Also ich verstehe sogar noch, wenn er sagt, ihr kommt mir hier nicht rein.
Ja.
So, weil wenn ich euch hier mit Essen verpflege, dann zähle ich dir mir die Bude. Der liest die Bildzeitung, der weiß das nicht besser. Aber dann mache ich doch zumindest irgendwie draußen Stand, kader meine 500 Kästen Bier hin, wenn ich schon weiß, da kommen 2.500 Gästefans, weil das wird der in seiner Zeitung irgendwie vor Ort mitbekommen haben. Und dann, ja, Geschäft seines Lebens.
Aber ist es nicht schön, dass es noch so gelebten Antikapitalismus gibt?
Ja, das haben ja auch so viele geschrieben, aber ich glaube, das war einfach Dummheit.
Ja, und irgendwie auch...
Irgendwie auch Glück, dass wir es waren. Ich habe in einem Blog gelesen, dass er froh sein kann, dass nicht Dresden zum Auswärtsspiel angerückt ist, weil sonst seine Blockhütte wahrscheinlich im Wolstensee verschwunden wäre.
Ja, da habe ich dann... Wo habe ich das gelesen? Bei Würzburg gegen Augsburg oder so? Nee.
Würzburg gegen Düsseldorf mit den Raststätten?
Nee, auch irgendwo... Oder haben Fans auf der Durchreise auf jeden Fall auch vorne das Restaurant zerlegt, sind hinten eingestiegen und haben kartonweise dann den Rum da rausgetragen hinten. Dann ist aber eigentlich gar nicht vorne so viel passiert, sondern war halt nur Radau und alle aus der Küche sind nach vorne gerannt und derweil sind die hinten rein und haben die Spirituosen mitgenommen. Fand ich charmant. Macht man natürlich nicht. Würde ich auch nie öffentlich. Also ich würde das zum Beispiel gar nicht machen. Ich empfehle es auch keinem, aber die Idee ist
schon. Aber gelacht hast du schon.
Ja, genau. Gelacht habe ich schon.
Gut. Ja, Pokal. Können wir abhaken. Wen wollen wir in der nächsten Runde? Oder gibt's?
Ich hätte ja gern ein Heimspiel. Dann ist mir fast egal, gegen wen. Muss nicht unbedingt Bayern sein, weil ich kann auf das Live-Spiel verzichten. Ich würde aber gern, dass sie weiterkommen. Also so irgendein gepflegter Zweitligist, wo man dann auch eine realistische Chance hat und vielleicht mit ein bisschen Glück.
Oh nö, kein Zweitligist, nicht, den man auch noch in der Liga wieder sieht. Das finde ich blöd.
Paderborn.
Ich wollte gerade sagen, Ingolstadt,
die sehen wir halt nächstes Jahr wieder. Ja, nee.
Oder so ein gefühlter Zweitligist, HSV.
Nee, das ist mir zu nah dran. Ich will kein Derby im Pokal.
Ich finde das Pokalfinale gegen HSV, das ist so mein Traum.
In Berlin. Ja, aber ich will eigentlich nicht, dass die ins Finale kommen.
Doch, das wird ja für den DFB der Worst Case, weil wir werden innerhalb von 4 Tagen 3-mal gegen die spielen, weil die Relegation ist ja auch noch.
Ja. Und dann sagt Berlin, nö, wir zahlen die Bullen nicht.
Dann dürfen die auch nicht gegen Gibraltar.
Ich weiß gar nicht, sind denn noch irgendwelche ganz kuriosen Vereine drin oder so? Ich habe das nicht so richtig verfolgt.
Also Kickers Offenbach wäre natürlich als Viertligist noch
immer. Sowieso Würzburg.
Mit Offenbach wenig zu tun
haben. Würzburg mit Hollerbach, ja.
Ja.
Würzburg,
da auch Kickers?
Ja, Würzburger Kickers. Aber da fährst du ja auch jede Tour diese Saison mit dem Bus vorbei, mit dem Fanladenbus.
Da kannst du mal anhalten.
Da kannst du mal anhalten, ja.
Ja, aber als Bahnfahrer sag ich mal, Würzburg ist mit dem ICE ja auch ganz brauchbar zu erreichen.
Als Bahnfahrer sagst du da was, ja.
Da musst du auch schon wieder übernachten, weil es ja Dienstag, Mittwoch der Spieltag.
Ja, naja. Ich fahre nicht so oft auswärts. Wenn, dann kann man sich ja was gönnen. Also okay. Ich, Mann. Ich verstehe aber die Probleme anderer.
Ich feiere auch gern Pokal auswärts, ne? So wie in Stuttgart, wo wir 4-3 gewonnen haben und der Schiedsrichter da trotzdem meint, es wären 3-0. Hm. Egal. Ja, also ich finde, das Derby muss noch nicht kommen. Das glaube ich,
das will ich auch.
Habe ich mir noch ein bisschen aufgespart für später.
Muss nicht sein. Heimspiel wäre schön. Wann war denn eigentlich das letzte Heimspiel im Pokal?
2007 gegen Leverkusen. Habe ich gelesen.
In der B-Serie, ne? Oder die Saison danach, das erste.
Beverkusen? Nee.
Bayer?
Nee.
Aber ja, ich weiß.
Ja. Nee, also, war Zweitligist oder schlagbare Erstligist wäre schon gut, ja. Mussten nicht Bayern und Dortmund sein.
Nee, was ist denn mit euch los? Das ist doch kein...
Der Schalke geht nicht mehr.
Richtig, ich mag diese Dorfvereine.
Also doch das, Bayern.
Ich finde das richtig schön, wenn da so Leute kommen, für die das geilste
also des auswärts. Ganzen
Jahres ist. Ja, das ist mir dann sogar egal. Also ich begrüße auch gerne kuriose Leute hier, aber ich fahre auch gerne komische Städte, Stadien an. Ich finde das Rathenow-Stadion ein Highlight. Schön.
Die dürfen ja aber, die dürfen ja gar nicht herkommen, die Dorfvereine.
Genau.
Ja, stimmt, die haben immer Heimrecht. Ne? Ja,
gibt es denn noch irgendeinen Dorfverein aus, ich sag mal, Nordwestdeutschland, Friesland oder so, der noch dabei ist?
Kickers Emden gibt's nichts mehr, gibt's nicht mehr?
Ja, das ist alles falsch. Also die paar Vereine, die es aus den unteren Klassen, ich glaube, es sind 5 oder 6 geschafft haben, das ist außer Würzburg, ist das alles gestandenes ehemaliges Fußballhoheitsgebiet gedöns. Vereine mit Tradition, wollte ich sagen.
Ja, okay. Also Dresden und Chemnitz und so.
Offenbach, mhm, genau.
Ja, dann wohl doch Offenbach.
Okay, wir werden Samstag...
Die mag ich nicht. Die mag ich immer noch nicht.
Wir magst du Samstag. Dresden oder Chemnitz lieber?
Ja.
Okay.
Also wenn wir weiterkommen, finde ich die alle toll. Also.
Okay. Und wir haben es eh nicht in der Hand, ne? Eigentlich wird's wieder kacke.
Mit der Argumentation raus. Müssen wir nie wieder über Fußball reden, weil wir haben
es nicht. Ich rede ja auch eigentlich gar nicht hier über Fußball. Ihr redet die ganze Zeit über Fußball.
Wenn wir schon jetzt bei Fußballfremden sind, habt ihr gelesen, wer die Auslösung macht?
Ich wollte es gerade, ich wollte es gerade nicht sagen, aber mach du es mal.
Ich kriege den Namen nicht hin. Vanessa und dann Hukenkotten.
Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber ich weiß nur, wie man es schreibt, weil ich natürlich gleich
als dann könnt alter ihr mir aber auch sagen, wer das ist.
Eine mexikanische, glaube ich, TV-Journalistin.
Deutsch-mexikanisch?
Mhm.
Auch, ich glaube, Tochter eines Profis. Ich habe mir den Wikipedia-Eintrag 7 Zeilen lang durchgelesen, weil ich musste es erstmal googeln. Auf einmal waren alle begeistert, Hukenkotten kommt und ist im Fernsehen und so. Und ich, geil, hab das gegoogelt und sie hat einen Wikipedia-Eintrag ohne Bild. Da muss ich dann nochmal zurück. Deswegen habe ich nur 7 Zeilen gelesen, weil ich dachte, zurück, Bildersuche.
Da ist der Samstag doppelt spannend.
Ja, scheinbar.
Und aber wieder so eine Auswahl, die keiner versteht, oder?
Na, die ist bei der WM so gehypt worden, weil da war sie das TV-Highlight so ungefähr durch ihre Optik angeblich. Und es gab dann leider auch eben in der deutschen Twitter-Landschaft sehr viele Personen, die unbedingt diese Dame abgefeiert haben, allein aufgrund der Optik. Und
im deutschen Fernsehen oder im
Weil sie dann eben auch bei ARD, ZDF oder bei irgendwelchen Boulevard-Themen dann eben da mit einhergehend gezeigt wurde.
Genau.
Und das faszinierend, wie sehr das an mir vorbeigegangen ist.
Das Problem ist nämlich, dass die Losfee offensichtlich Sky aussuchen darf. Das darf der DFB gar nicht mitbestimmen.
Das
und
ganz
da
neu.
Hat nämlich hier Ayla Meyer heißt sie noch.
Ayla.
Ja, genau. Dann wollte dann den DFB anpuppen, was das jetzt wieder soll, ne? Und so mit so einer offensichtlich sexistischen Vermarktung. Und da sagt dann jemand, darf der DFB sich überhaupt nicht einmischen, da sucht Sky aus und dann macht das Ganze wieder Sinn.
Ich fand, das war heute die zweite Schreckensnachricht des Tages, nach ihrem Namen, dass Sky überhaupt die Auslosung überträgt. Ja. Ich dachte, das wäre so ein schönes Oldschool-Sportschau-aktuelles Sportstudio-Ding, wo überhaupt niemals dran gerüttelt werden darf.
In so einem Studio, wo noch geraucht werden darf und wo so alte weiße Männer sitzen.
So wie hier.
Genau.
Ich glaube, das haben sie letztes Jahr auch schon gemacht. Und da gab es noch diese Sky 90 Live oder so, wie die Show heißt. Und die ist ja inzwischen zum Glück schon mal eingestampft worden.
Ich ignoriere Sky so lange, wie es irgendwie geht. Also dann verzichte ich lieber auf Fußball, als mich damit zu beschäftigen. Ja. Ich finde das... die ganze Art der Berichterstattung und das, ich finde alles zum Kotzen.
Einfach. Dann warten wir ab, bis RTL
die Spiel übernimmt. Uli Putowski hat Schuld.
Guckt denn ein Bekannter von dir die Spiele auf im Livestream, die Sky-Übertragung?
Ein Bekannter von mir?
Ja. Das ist ja so eine Grauzone, oder?
Ja, also ich sag mal, ein Abo habe ich nicht. Oder meinst du mit Bekannter jetzt tatsächlich einen Bekannten?
Nee.
Achso.
Bevor das hier schwierig wird, wechseln wir mal kurz das Thema.
Echt, also, nee, illegal habe ich das noch nie geguckt.
Ja, das glaubt dir jeder jetzt.
Du stehst hier hinter Restaurants und holst den Rum raus. Ne?
Die Bekannten.
Die Bekannten.
Okay, also kleiner Schmunzler noch an der Stelle. Die Vanessa ist nämlich Schalke-Fan und ja, Schalke darf ja nicht gelost werden. Gut.
Ah, okay.
Haben wir das auch schon durch. Könnten wir jetzt thematisch gut eine Saisonprognose anschließen? Wollen wir da Wolf mal zu Wort kommen?
Ja, lass mal Wolf.
Der hat bisher noch so wenig gesagt, weil er ja gar nicht da ist. Aber
Postmortem gesagt, aber er ist ja nur heute nicht da.
Er hat uns eine Datei hier gelassen, ein Sprachmemo, in dem er sein Statement kurz in 40 Sekunden.
Kann mal einer die Spezi festhalten? Ich sehe sonst, gibt es hier Unfälle.
Das ist ein Unglück, ja. Ich probiere das jetzt mal. Ich habe das auf meinem Handy aufgezeichnet und werde das jetzt ans Mikro halten. Und zu Hause höre ich mir dann, ob ich das irgendwie nochmal anders qualitativ besser hinkriege. Aber für die Live-Sendung zumindest versuchen wir das mal. Also, Wolf und seine Saisonprognose 2014. Viel Spaß.
Für den FC St. Pauli in der Saison 14-15 gestaltet sich schwierig. Der Pessimist rechnet immer mit dem Abstieg oder dem Kampf gegen solchen. Die Saison läuft schon und wir sind schon in den ersten beiden Spielen schlechter platziert als überhaupt jemals in der letzten Saison. Vrabic steht in Frage. Ich rechne damit, dass wir uns auf den ersten Nicht-Relegationsplatz, das ist dann 18, 17, 16, Platz 15, wäre wunderschön für die neue Saison. Ein Torschützenkönig wird es nicht geben, weil bei mehr als vier Toren, bei weniger als vier Toren auf dem Konto kann man nicht von Torschützenkönig sprechen. Schöne Sendung euch.
Ja, wie er lebt und lebt.
Wir werden alle sterben.
Ja.
Hilft nichts. Ja, Sebastian, dann sagst du doch gleich mal.
Ich sehe es ja naturgemäß nicht so pessimistisch wie Wolf. Ich sehe es aber auch nicht so optimistisch wie letztes Jahr, zumindest nach den ersten zwei Spielen. Ich glaube, dass wir spätestens im Oktober einen neuen Trainer haben. Einfach weil die Diskussion jetzt schon so laut ist, auch wenn es möglicherweise nur ein paar Forumshupen sind, aber irgendwie die Presse hat das ja schon dankbar aufgenommen.
Können wir gleich nochmal separat drüber reden.
Unabhängig davon, was ich mir wünsche jetzt erstmal. Ich glaube aber auch, dass die Mannschaft eigentlich gut genug für irgendwie einen knapp einstelligen Tabellenplatz ist. Ich würde mich jetzt einfach mal auf den 9. festlegen, was dann nicht das Saisonziel des Vereins Top 25 wäre. Torschützenkönig, wenn der so einschlägt, wie wir uns ja gefühlt einig waren, die ersten zwei Spiele aussahen, kann es nur einen Ante Budimir geben. Schauen wir mal.
Also wie viel unsere macht der denn?
8. Willkürliche Zahl jetzt, also gelost.
Fantastisch. Wilko.
Ich schließe mich Sebastian an, indem ich sage, Ende Oktober geht es auf jeden Fall wieder aufwärts. Ob das jetzt durch neues Präsidium kriegen wir auch noch, ne? Eigentlich personell so richtig viel los dann im Herbst. Nee, ich glaube aber auch an einen späten Start. Ich denke, irgendwas mit Krise wird kommen und Boulevard wird sich überschlagen und so weiter. Und glaube deswegen an eine ähnliche Platzierung wie letzte Saison. Da waren wir 8. 9. Achter am Ende. Genau, sowas in der Rechnung. Also zwischen 8 und 11. Und was ganz langweilig. Irgendwas mit viel Tristesse dann. Im Februar, keine Ahnung, bei Schneefall irgendwo stehen und um die goldene Ananas spielen, sowas in der Richtung wird es auf jeden Fall werden. Kein nicht gefährdet Abstieg und überhaupt kein Aufstieg.
Ach, Schneefall riecht ja nach Pokal gegen Werder.
Ja, ich glaube eher, die absteigen als wir. Muss ich jetzt ehrlich mal sagen, die sind ja, das ist ja ein Haufen. Ich habe mir das dann nochmal hinterher angeguckt, weil ich eigentlich auch gelernter Werder Bremen-Fan bin, aber also das kann es ja keinem anbieten.
Illertissen international, ja.
Ich bin Bartel zur Halbzeit raus.
Ja, das kaufen die auch bei uns.
Zu Recht wohl, habe ich gehört. Ja, Torschützenkönig, gibt's sowas?
Auch Budimir. Sonst, also
Sonst trifft keiner. Der wird irgendwie noch an Gonta vorbeiziehen. Ja, schön. Sven.
Ja, Finn Bartels zur Halbzeit raus bei Werder. Das sagt einiges über unsere Mannschaft aus, glaube ich. Nee, ich kann da jetzt auch nicht mit einem abweichenden Tipp überraschen. Ich würde auch sagen, wir landen am Ende der einstelligen Plätze. Meine Hoffnung vor Saisonbeginn war, dass wir die Top 25 schaffen, aber im Prinzip sind ja die Befürchtungen, wie ich vorhin schon gesagt habe, zu Saisonbeginn bestätigt, wenn nicht gar übertroffen worden, und deswegen wird es auf Dauer, glaube ich, nicht wirklich gut gehen, und dann werden wir aber die Wende schaffen und eine im Endeffekt entspannte Saison spielen. Torschützenkönig, da würde ich jetzt mal Budimir sagen. 9 Tore.
Sehr gut.
Was gibt's denn zu gewinnen?
Eine erneute Teilnahme mit Freigetränken, glaube ich.
Hau doch mal so raus. Deckel geht auf Krügel.
Jo, da muss ich auch, ne?
Ja, du hast halt hier angeleiert, Alter. Du kannst doch jetzt nicht...
Ey, ihr seid alle viel zu pessimistisch. Also 9, 15, 8 bis 11 und 8 bis 9. Das sag ich mal 6. Und Pokal-Halbfinale.
Weiß nicht, Finale?
Ja, dafür hat er Relegation ja schon weggelassen.
Ich stapel mal tief heute. Ja,
aber so richtig.
Ja. Das muss dann aber auch mit Drama, Baby. Irgendwie so. Also, richtig typisch St. Pauli wäre ja Pokal-Halbfinale verlieren in Chemnitz.
Ich habe auch gerade gedacht, wieder so Mainz-Ding, ne? 5-5, Elfmeter schießen und dann irgendwie.
Da habe ich auch gekotzt. Ich habe ja so darauf gehofft, dass Mainz das Ding noch dreht. Habe mich dann in der Nachspielzeit der Verlängerung schon von meinem total legalen Sky-Stream abgewandt. Und dann hämmert der das Ding von der Mittellinie rein und verkacken das im Elfmeterschießen. Ey, wie bescheuert kann man eigentlich sein?
Aber was für ein geiles Tor.
Definitiv, ja. Aber wenn ich dann schon in Tripolis in der Europa-League-Quali scheitere, dann auch noch in Chemnitz aus dem Pokal zu fliegen... Da hat der, wie heißt der, ich kann den Namen nicht aussprechen, Holmland, der neue Trainer in Mainz, bestimmt schon mal richtig Spaß.
Da haben wir Luxusprobleme.
Aber hallo. Ja, Saisonprognose. Wollen wir noch tippen, wer aufsteigt? Da wir das ja offensichtlich nicht tun.
Jetzt bin ich überfragt.
Zweite Liga.
Ich weiß gar nicht, wer mitspielt.
Ich Deutschland.
Warte, ich guck mal erst mal bei Kicker.
Rasenball?
Echt?
Oh, Alter.
Trainieren okay. Wir ja an, die
über Rasenball. Über die könnten wir auch noch reden. Wir haben so ein bisschen.
Dann machen wir eine extra Sendung. Mit Gästen.
Nee, das, ja.
Gästen ja. Gleich.
Mateschütz und noch ein anderer. Gucken wir mal.
Super. Mateschütz und Wilko prügeln sich dann draußen vor der Tür und wir übertragen live.
Das hätte sicherlich seine Einschalter, glaube ich.
Also Leipzig, dann glaube ich, dass Fürth es packen könnte. Ja, und dann verließen sie ihn Braunschweig, ne? Wer war noch vorne letzte Saison? 60 will ja Meister werden. sportlich ungefähr auf Augenhöhe mit uns jetzt. Also wir mit dem Meisterschaftskandidaten ist eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Ja, ich bleib mal bei Fürth und Leipzig, und wer auch immer dann Dritter wird, verkackt die Relegation.
Also, ich habe mir das jetzt hier mal angeguckt, das Elend. Wer hier mitspielt. Ich glaube nicht, dass Leipzig aufsteigt, wird aber oben mitspielen. Eigentlich würde ich sagen Fürth und wieder Braunschweig. Aber das wäre dann schon zu viel. Das wäre dann zu viel Fahrstuhlmannschaften, finde ich. Ne? Du kannst ja nicht immer ausgerechnet die beiden.
Also abgestiegen war ja Nürnberg, ne? Nur um euch da mal eben ins Boot zu holen.
Yeah, das hatte ich
ja,
das
hat ja. Ach so, ja, stimmt.
Und Braunschweig.
Und auch er führt als... Also ich sag, Braunschweig schafft den Wiederaufstieg. Die tauschen durch mit Paderborn. Leipzig spielt oben mit, wird es aber nicht schaffen. Und da muss ich mich noch... Ich würde sagen, Kaiserslautern wird auch oben mitspielen.
Na gut,
also ist ich das konkret jetzt, genug oder muss ich da jetzt?
Ich muss jetzt drei Namen aufschreiben. Also Fürth, Braunschweig habe ich hier stehen und Kaiserslautern ja. Für die ersten drei Plätze.
Und Nürnberg ist am Arsch. Jetzt erstmal 2 Jahre.
Okay.
Ich hätte zu Saisonbeginn gesagt, Nürnberg, Leipzig und Ingolstadt. Du schreibst das schon auf, ne?
Nee, ich mache jetzt hier gerade Pfeile, weil ich mich verschreibe.
Aber wir haben ja die Chance, die ersten beiden Spieltage zu betrachten und Nürnberg hat den Laden offensichtlich noch nicht so im Griff. Ich könnte mir vorstellen, dass Bochum als Überraschungsmannschaft da oben was klar macht, weil die letzten Jahre ja auch irgendwie gezeigt haben, dass es tatsächlich eine Mannschaft mit nicht überragenden Mitteln schaffen kann, wenn der Spirit da ist und wenn ein Lauf da ist. Das würde ich, wenn Gregoritsch da als Linksaußen jetzt die Liga rockt und Terodde, wie viel Tore hat der jetzt gemacht?
Gut, schon eine Menge, ja.
Ja, dann kann sowas auch mal zum Aufstieg führen, könnte ich mir vorstellen. Deswegen sage ich jetzt mal Leipzig, Bochum und ja, Nürnberg wird es am Ende noch irgendwie packen. Ach, was?
Nürnberg? Frankenderby? Nürnberg? 5:1?
Ja, zweiter Spieltag.
Ja, aber das demoralisiert doch mindestens für die komplette Hinrunde.
Die haben aber schon 2 Punkte mehr als wir.
Das ist nicht so richtig ein Argument gerade. Aber okay.
Die Tabelle lügt nicht.
Zack. So. Alleine für Peter Neururer wieder in der ersten Liga würde ich mir auch wünschen. Ne? Also
den tragen wir irgendwann tot vom Platz in Bochum, ne?
Auf die Fresse, aber so richtig. Neururer?
Ich will den nicht bei uns sehen, aber den nochmal in der ersten Liga zu sehen, das ist so wie RBL. Also ich wünsche Rasenball auch den Durchmarsch. Sollen die uns in Ruhe lassen? Genauso Peter Neururer. Darf gerne aufsteigen. Entertainment-Faktor, super.
Wobei, als Trainer ist er immer nicht irgendwo im Fernsehen als Co-Kommentator anwesend, ist auch gut.
War der nicht? Doch, der war doch trotzdem noch bei dieser komischen Sendung, diesem mit Putowski, oder? Ich hab mir das eingebildet, diesen Stammtisch da. Egal.
Ach, die jetzt Live-Übertragung
aus Essen oder sowas.
Ja, genau.
Wo mir gerade Neururer wäre doch der ideale Sidekick zu Werner Hansch. Was ist eigentlich aus dem geworden?
Hat der sich nicht abgefackelt?
Nee, das war Topmüller.
Das war Töpperwien.
Ah ja.
Ach, genau. Nicht ja. Topmüller. Topmüller sieht so aus, aber Töpperwien.
Ja, Töpperwien hat sich mit Strohrum angezündet, aber Werner Hansch ist auch noch eine Kommentatorenlegende und Ruhrpott-Spezialist und so. Was ist aus dem geworden? Hat
genau, der macht ist vielleicht er eine Rente? Den Galopper des Jahres oder so. Oder war er das nicht?
Ach, das war doch hier Adi Furler.
Ach. Galopper des Jahres, was denn das?
Ist irgendein Autorennen oder so, ich weiß nicht.
Nee, das macht immer irgendeinen Hartmut. Ich hatte mal eine Freundin, da muss ich jeden Samstagnachmittag auf NDR Springreiten gucken.
Ich habe kurz gedacht, du hattest mal eine Freundin, die hieß Hartmut. Nee,
also Peter Neururer soll ja angeblich nur so eine Trainermarionette sein und angeblich gar keine Arbeit auf dem Platz hinter den Kulissen machen. Hast du mir das nicht erzählt, Mike? Du guckst gerade so erstaunt. Nee. Hab ich gehört irgendwo, aber mein Gedächtnis ist meine Achillesferse.
Wobei die ganz großen Trainer lassen doch auf dem Platz auch die Arbeit machen und stehen am Rand und denken sich irgendwie intelligent was aus. Ob das jetzt bei Peter Neururer sei mal dahingestellt.
Auf jeden Fall denkt er sich was aus.
Ich glaube auch nicht, dass Neururer Hütchen verteilt.
Hütchen aufstelle.
Ja, keine Ahnung. Also ich sag, Nürnberg steigt auf. Ich bin mir total sicher, dass das klappt, weil die einfach einen zu guten Kader haben. Ich glaube, Lautern wird sich da noch ranprügeln an den dritten Platz. Und als zweiten Aufsteiger tippe ich auf Fürth. Also das Frankenland marschiert.
Ja, Kaiserslautern ist so ein Kandidat auf jeden Fall. Die hatten halt einen Bombenstart. Ne? Besser kannst du es dir nicht wünschen, mit 10 Mann 0-2 zu Hause zu drehen. Geiler geht's gar nicht. Ja, kannst du eine Zündung sein.
1860 war das, ne?
Ja.
Was ist 1860? Ich bin fassungslos. Die sind... Bei denen stimmt ja so richtig gar nichts. Also jetzt nicht auch nur sportlich, sondern die sind auch einfach sonst nur peinlich, ne?
Ja.
Ja.
Ja, unfassbar. Ich kann das immer gar nicht. Jede Saison aufs Neue bin ich wieder überrascht, wie blöd 1860 eigentlich ist.
Also sollten wir jemals eine Sondersendung zu 1860 machen, nehmen wir einfach diese 10 Sekunden von Wilco, das reicht für mich völlig.
Alles
ja,
gesagt. Stimmt,
du hast sie ja auch gefressen, ne?
Ja, total. Mit Anlauf. Ja, nee, letzter Verein, wo gibt.
Kurz noch, ich habe gerade mal gegoogelt, was mit Werner Hansch ist. Hier steht nichts. Also er lebt offenbar noch.
Okay, das ist schon mal beruhigend. Ich mochte den.
Ich nicht. Egal. Und es steht aber nur, wo er bis zum Sommer 2006 Spiele kommentierte. Im folgenden Jahr arbeitete Hansch dann als Sportjournalist bei Arena. Und 2009 hat er nochmal irgendwas moderiert.
Boah, Arena, das war doch dieser Zwischensender zwischen
ja, ein Konsortium
Premiere
aus
und Sky irgendwie, ne? Und ja, Liga Total.
Die wollten, die sich nur gegründet haben, um mitbieten zu können in diesem ja. Rechteverfahren.
Da haben sie es bekommen, verflucht.
Kannte keine Sau. Ja, aber macht offenbar gerade nichts Aktuelles.
Okay. Schade. Sei ihm gegönnt.
Vielleicht hat der einen Blog wie Boris Becker.
Du meinst, der kann schreiben?
Weiß ich nicht.
Okay, Becker
kann auch nicht schreiben. Was redest du denn da? Die Boris Becker-Welt ist eine geile. Wir müssen mal auf die Internetseite von Kevin Prince Boateng gehen. Die ist, die hat er gemacht wie ein Ego-Shooter. Du bist sozusagen die Figur Kevin Prince Boateng, läufst durch sein Haus und kannst so im Wohnzimmer, kannst du dann halt so einen Zettel hochnehmen. Also er hat keine klassische Menüführung oder so, sondern tatsächlich ein ganzes Haus gebaut als Internetseite und du bist Kevin Prince Boateng und kannst mit der Maus vorlaufen, zurücklaufen, in seinen Swimmingpool rein. Und wenn er Langeweile hat, wenn
rein was?
Ja, reingucken, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob man reinspringen kann, aber wenn er Langeweile hat, dann fängt er so an, den Ball hochzuhalten.
Gerade noch gerettet, ey.
Wenn du 10 Sekunden lang nichts machst oder so mit der Maus, dann fängt er an und hält den Ball hoch.
Aber was ist das für ein Podcast heute? Ernsthaft, von Werner Hansch über Boris Becker zu Kevin Prince Boateng.
Ich bin hier der Mann, der für die Fußballkultur zuständig ist. Ihr könnt über Invert Wingers reden und Rauten und so weiter und so fort. Ich habe mehr so den Blick links und rechts vom rein sportlichen Geschäft und das ist ja auch gut so.
Stell mir jetzt gerade vor, wie Kevin Großkreuz vor seinem Laptop sitzt und dieses... Diese Wohnung von Kevin.
Mich würde mal interessieren, ob das wirklich seine Bude ist. Also das wäre so richtig dekadent. Hauen wir mal 150.000 Euro raus für meine Homepage. Aber dafür musst du mir mein Haus nachbauen. In so einem Ego-Shooter-Style.
Aber schießen kann man nicht.
Das weiß ich gar nicht. Also ich habe mich da jetzt nicht so lange mit aufgehalten.
Du hast in seinen Pool gepinkelt, aber du weißt nicht. Du weißt nicht, ob man schießen kann.
Ich kann nicht in den Pool pinkeln. Du kannst da halt... Weiß ich nicht, da stehen halt auch so Flipcharts, da steht dann drauf, da ist dann zum Beispiel seine Biografie, die steht im Wohnzimmer und dann kannst du in die Küche laufen und da liegt ein Zettel auf dem Tisch, da steht dann seine Vereinografie drauf.
Wo erst die Hose, dann die Schuhe.
Da
was man so braucht, ja.
Da kommt der Pädagoge durch, ey.
Großartig. Ja.
Hoffentlich hat das wirklich Kevin Prinz und nicht sein
Bruder. Philipp Lahm.
Wenn das jetzt Kevin Großkreuz war.
Nee, das sehe ich nicht. Ich suche euch das hier mal.
Ja, mach das mal in der Regel. Wir können in der Zeit schon mal weiterreden. Wir haben ja noch 4 Neuzugänge zur neuen Saison bekommen, die wir vielleicht auch mal ganz kurz abhaken können. Zum einen vom VfR Aalen verpflichtet Daniel Bubala. Sven, wie ist der dir denn beim Spiel beim VfR Aalen so aufgefallen?
Er hat sich dem Spielniveau, glaube ich, da nahtlos eingefügt. Das war nicht so dolle. Bin aber nach wie vor der Meinung, dass das bestimmt eine ganz gute Verpflichtung ist. Obwohl er es natürlich auch schwer haben kann. Es sind ja traditionell die Außenverteidiger, die am schnellsten beim Publikum unten durch sind, weil sie halt so auffällig mindestens 45 Minuten immer die Linie rauf und runter rennen vor der Nase der Tribünenbesucher. Und dann hat er auch noch einen leicht zu verballhornenden Namen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass er hier groß einschlägt und kann mir auch vorstellen, dass es ein guter Mann ist.
Also ich glaube auch, dass es ein guter ist. Ich finde, der ist unfassbar schnell und deswegen war ich in Aalen so entsetzt, weil er jeden Ball, den er bekommen hat, erstmal angenommen, Fuß raufgestellt. Spiel unterbrochen. Langsam gemacht. Da frage ich mich halt, warum tut er das? Gerade weil Aalen vorher ja gesagt hat, vor dem haben wir Angst, wenn der die Linie rauf und runter läuft und der ist so schnell, hat er das gemacht, um zu sagen, haha, bin ich gar nicht, oder?
Und ich meine, wenn wir 4-4-2 flach spielen, wie es ja alle vorher irgendwie prognostiziert haben, geht's ja auch um schnelles Umschaltspiel. Und irgendwie den Ball
dann... Ja, alles klar.
Geh googeln.
Überlaufen auf den Flügeln ist das Zauberwort.
Vielleicht müssen wir das ganz kurz einmal dem Zuhörer beschreiben. Als Sebastian dieses 4-4-2 flach war es, glaube ich, Einwurf, guckten Wilko uns an, strahlten, zuckten mit den Achseln und dachten, ja. Inverse Winger, ne?
Ja.
Gibt's den eigentlich noch? Ist das diese Saison? Macht man den noch?
Sebastian Meyer.
Im Prinzip, wenn er, ja. Ein Bert Zwinger meint ja nur, dass der Linksfuß auf rechts spielt und der Rechtsfuß auf links.
Ah. So wie Sebastian Mayer in Rathenow, oder? Nee, Moment, stimmt gar nicht. Naja, ich habe die Aufstellung mir aufgeschrieben. Irgendwo hat er mal gespielt.
Einigen wir uns einfach darauf, dass Mayer und Schadkowski die Seiten wechseln während des Spiels und dann kann es zu Situationen kommen, in denen das so aussieht, als ob so. Ja.
Erzähl uns doch mal eben kurz, was eine flache 4-4-2-Version ist. Und wie sieht die Ruhe aus?
Eine Ruhe kenne ich gar nicht. Es gibt irgendwie, für mich gibt es die Unterscheidung zwischen Raute und Flach. Gemeint ist jeweils, also die erste 4 ist die Viererkette. Das meint die Abwehr, das kennen alle.
Kenn ich.
Die 2 meint irgendwie die 2 Stürmer, die halt vorne spielen. Die kannst du jetzt irgendwie auch noch hintereinander oder nebeneinander. Und die mittlere 4 ist, und jetzt bin ich kein Trainer, also ich versuch's mal, kann halt irgendwie eigentlich alle auf einer Höhe spielen, so ungefähr. Das ist flach. Mhm. Und sie können so spielen, dass die beiden Außen halt quasi mittig stehen, dass es einen defensiven und einen offensiven in der Zentrale gibt. Und dadurch hast du dann halt die Raute, wenn du die 4 Linien verbindest.
Mhm. Oder einen Diamanten.
Wobei du halt im 4-4-2 flach hast du halt auf jedem Flügel 2 Spieler, also den Außenverteidiger sowie den Außenmittelfeldspieler, die nach vorne was machen. In der Raute ist es ja eher so, dass die zentralen Außen nicht über die Außenbahn gehen, sondern eher auch im Zentralen mit Leas. Das hat jetzt kein Mensch verstanden, ne?
Doch, doch.
Also es ist eine enge Raute und keine, also das sind keine klassischen Flügelspieler normalerweise
genau. Auf
den beiden Achten dann, um es so zu sagen.
Und der große Unterschied zur letzten Saison, wo wir in der Mitte ja, obwohl wir kein 4-4-2 spielten, auch eine Raute hatten, ist, dass der Versuch da drinnen steckt, dass halt über die Außen relativ weit nach vorne gespielt wird und dann mit Flanken irgendwie die Stürmer in der Mitte zu füttern, wo du mit Budimir jetzt ja auch einen hast, der das offensichtlich ganz gut verwandeln können müsste. Was dazu führt, dass die Außenverteidiger aber nochmal wichtiger werden, weil sie halt entweder selber nach vorne gehen oder eben den jeweils offensiven Spieler absichern. Und das setzt natürlich voraus, dass die auch irgendwie Flanken hinkriegen und das sah bei Bubala fand ich schon ganz gut aus, aber sicherlich noch übungsbedürftig. Und auf rechts Schachten fand ich bisher unter seinen Möglichkeiten. Um das Thema mal abzuschließen.
Okay. Könnten wir vielleicht nahtlos überleiten zum zweiten Neuzugang Michael Görlitz, der ja dann einer dieser außen positionierten Spieler im Mittelfeld wäre. In der flachen 4 und in der Raute? Ist das ein Unterschied?
Ich würde sagen, das ist ein Unterschied. Also ich glaube, dass Michael Görlitz ist auf jeden Fall so ein klassischer offensiver Außenbahnspieler, der dann halt für ein 4-2-3-1 sich eignet oder für ein flaches 4-4-2. Für die Raute wahrscheinlich nicht so. Oder, was ich ja den Kader sehr angemessen finden würde, aber dafür ist es jetzt vielleicht ein bisschen spät, das einzustudieren, aber vielleicht hört der Trainer ja zu. Ich glaube, der Kader gibt auch relativ viel für ein 4-3-3 her. Also ist halt quasi ein offensiver Außenbahnspieler, einer der 3 Stürmer vorne, könnte seine Position sein, könnte ich mir vorstellen. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, als ich gehört habe, dass wir Görlitz verpflichten, habe ich gedacht, Transfer, der Sinn macht. Also um Bartels quasi 1:1 zu ersetzen. Gut ausgebildet, glaube ich, in der Bayern-Jugend bislang auch immer gute Statistiken abgeliefert. Nicht unsympathisch, guter Transfer. Der Anfang, der Einstieg war hier wohl nicht so dolle. In Rathenow hat er auf der Bank gesessen schon. Bin ich mal gespannt, wie das weitergeht, aber meiner Meinung nach ein starker Zweitligaspieler.
Hat der in Aalen gespielt? Weiß das einer aus dem Kopf? Also ich weiß, Ingolstadt war irgendwie erste Hälfte und dann ist er runter.
Doch, hat in Aalen gespielt. 46. ist dann Daube reingekommen bei der Umstellung auf Raute.
Die Raute.
Ja, also ich habe mich über beide Verpflichtungen sehr gefreut und erwarte da jetzt in den nächsten Wochen durchaus auch noch mehr. Das stimmt schon.
Ich könnte noch ergänzen, dass Michael Ballack in Görlitz geboren ist. Und mir deswegen bei dem Namen jedes Mal einfällt, guten Tag, mein Name ist Michael Ballack, ich komme aus Görlitz und sammle Silbermedaillen.
Ist denn überliefert, ob Michael Görlitz vielleicht in Ballack geboren ist?
Das wäre jetzt der Oberknaller. Aber also das ist mein Beitrag zu Michael Görlitz. Wenn jetzt
gibt's schon einen Spitznamen für Görlitz eigentlich?
Weiß ich nicht.
Görli?
Man muss ja auf den Autogrammkarten, steht doch immer der Spitzname neuerdings.
Das ist bestimmt Michi.
Also Görli fände ich schon sehr gewagt.
Ja.
Eieiei, wie kommen wir aus der Nummer raus? Nächster Neuzugang, Lasse Sobich.
Ja, passt, oder? Also Laie ist immer so ein bisschen naja, aber andererseits Lasse eine gute Saison hier gespielt, vor 2 Jahren, 2,5 Jahren jetzt. ist dann irgendwie verletzt raus durch diese ätzende Aktion, wo er irgendwie gefühlt in Kopfhöhe mit dem Bein noch an den Ball wollte und dann irgendwie der Pfosten im Weg war oder so.
Nach unnötigem Ballverlust Gunesch zuvor. Mhm.
Der sich ja unnötig hat feiern lassen.
Genau, die Sau.
Finde ich okay, guter Innenverteidiger. Bisher fand ich die Spiele von ihm souverän. Gibt uns sicherlich ein bisschen mehr Kopfballstärke in der Innenverteidigung. Ist ein Ticken schneller als Thoran, der jetzt irgendwie so ein bisschen auf dem Abstellgleis zu stehen scheint. Zumindest hat er irgendwie jetzt auch in Rathenow Zierholz gespielt. Finde ich eine sinnvolle Verstärkung. Muss man mal gucken, was aus der Leihe wird, aber irgendwie war halt auch einer, wo eigentlich sofort klar war, der kann uns dann auch direkt weiterhelfen. Von daher, wenn der jetzt ein Jahr hier ist und einen guten Job macht, bin ich zufrieden.
Ja, also Ausleihen ohne Kaufoption war ja immer die Stärke von Helmut Schulte. Das hat Asusi bisher eigentlich in der Regel besser gemacht. Und ich finde es aber, wenn man das mal macht, auch nicht dramatisch. Zumal nach so einem Jahr dann ja immer noch verhandelt werden kann, ob man ihn denn eventuell doch verpflichtet.
Ich bin da eher skeptisch, muss ich sagen, weil die Verhandlungen, die dann nach einem Jahr möglich, also das sehe ich nicht, allein aufgrund seines hohen Gehalts beim HSV wirst du, es sei denn, du steigst auf und dann gibt es vielleicht nochmal eine andere Option, aber ansonsten für die zweite Liga wirst du ihn nie kriegen und ich denke auch, selbst wenn wir aufsteigen würden, ist sein Gehalt beim HSV viel zu hoch, als dass er hier herwechseln würde.
Das wäre aber bei einer Option nicht anders, oder?
Da ist was dran, ja. Punkt für dich.
Danke. 1-1. Also es ist ja so, ich meine auch bei einer Option, die da drin steht, heißt es ja nicht, dass man die am Ende zahlen muss. Man kann ja dann, wenn da jetzt drin steht, du musst, keine Ahnung, 800.000 zahlen und St. Pauli sagt, nö, aber wir geben euch 500.000, dann kann man das ja auch immer noch dann machen. Der einzige Vorteil der Option ist ja, dass du dann die verbriefte Gewissheit hast, wenn du es denn unbedingt willst, dann kannst du es zu dieser Summe machen. Und wenn man die Option nicht hat, dann kann man halt sagen, okay, wir würden ihn gerne behalten, wie viel müssen wir bezahlen? Das ist dann ja nicht ausgeschlossen. Natürlich, wenn er hier total abgeht und wir kein Gegentor mehr in dieser Saison fangen und er 23 Tore per Kopf macht, dann wird es schwer, ihn dann zu erlösen.
Aber das wäre mit einem Vertrag ja nicht anders. Also dann wäre der ja auch weg und wir hätten vielleicht noch ein bisschen Ablöse gekriegt. Andererseits hätten wir den Spieler dann wahrscheinlich so oder so nicht gekriegt, weil Bundesliga-Verteidiger als Zweitligist...
mit 0 Gegentoren und 23 Kopfballtoren von Sobi steigen wir auf.
Locker.
Siehste. Na gut, das werden wir sehen. Also ich habe auch den Aufschrei nicht so ganz verstanden. Jetzt holen wir einen HSVer.
Das ist alles... Gab es da einen Aufschrei?
Ja, so bei ein, zwei Facebook-Seiten wurde das sehr ungern gesehen, formuliere ich es mal. Das fand ich aber auch eher...
Ist Stanislavski nicht auch seinerzeit vom HSV gekommen?
Ja, also gerade ausgeliehene Spieler vom HSV haben wir einige gehabt. Also unter anderem auch Ian Joy, der nun wirklich inzwischen hier zu mehr oder weniger Kultstatus ja dann auch herangereift ist. Es gibt auch negative Beispiele wie Michael Mason, aber das ja, finde ich jetzt grundsätzlich nichts Schlimmes. Und zumal er hier ein Jahr gespielt hat, wo ich finde, er sich schon sehr, sehr gut damals verkauft hat. Also auch abseits des Platzes ist er mir eher positiv als negativ aufgefallen.
Lasse jetzt.
Mhm. Ja, Michael Mason weiß ich nicht mehr. Okay, ja, und last but not least, Ante Budimir. Weiß nicht, ob wir da wahrscheinlich schon genug zu gesagt haben. Vielleicht da nochmal die ganz lustige Story von dem einen Wochenende, wo Asusi hingereist ist nach Zagreb. Da gab es ja das Spiel von Lokomotive Zagreb, seinem ehemaligen Verein, oder damaligen Verein, gegen Dynamo Zagreb, was habe ich mir zumindest erklären lassen. Lokomotive ist so ungefähr der Ausbildungsverein von Dynamo. Und es stand ja nun fest, dass Asusi hinfliegt, man schachtet noch um die Ablösesumme und Lokomotive führte dann, wie durch ein Wunder, durch 3 Budimir-Tore mit 3-1. Dann ließ er sich kurz vor Schluss auswechseln und dann hat Dynamo aber zugesehen, dass man den Ausbildungsverein dann doch noch 4-3 wegschießt in den letzten 5 Minuten. Was natürlich im Forum zumindest die Spekulationen sprießen ließ, dass man ihn hat die 3 Tore absichtlich schießen lassen und ihn dann ausgewechselt hat, damit aber trotzdem der Verein, der gewinnen soll, auch noch gewinnt, ohne dass es ihn schadet, dass dann die Ablösesumme in die Höhe schraubt und deswegen haben wir jetzt 900.000 Euro bezahlt.
Hast du etwa im Forum gelesen, Mike?
Und da habe ich mir sagen lassen von Leuten, die das tun. Ich klaue auch keinen rum.
Also, es ist halt einfach immer schön, einfach zu sagen, Fußball auf dem Balkan und alle lachen so. Aber das ist schon, ja, genau, Fußball auf dem Balkan. Ich mache gerade die Tüdelchen, für alle, die mich nicht sehen können. Ja, aber selbst wenn, also.
Zumal ein Spiel, drei Tore, das erhöht den Preis doch realistisch auch nicht, oder? Also.
Nee, und man.
Ich habe sowas selten ausverhandelt bisher, deswegen kann ich nicht mitreden.
Das sind auf jeden Fall Geschichten, die nur der Fußball schreibt.
So sieht's aus, Alter. Du bist heute aber echt
also fürs
Phrasentwein zuständig.
Bei Anstoß 3 ging das immer auch
so. Bei Anstoß 3 konnte man auch Spieler die Rolltreppe runterschubsen.
Echt?
Habe ich mal gemacht bei einem Kumpel von mir. Der ist bis heute noch...
Ah, stellt
er mir bis heute noch vor.
Da brauchtest du die schwarze Kasse für.
Genau,
ne?
Ja.
Geil, ja.
Was redet ihr? Ist das ein...
Fußballmanager. Vor diesem ganzen FIFA-Scheiß und so.
Also sowas ähnliches
mein
wie die Homepage.
Mein Fußballmanager auf dem C64 hieß Fußballmanager.
Starbite Super Soccer.
Also Anschluss 3 war dann schon nach dem Amiga, also
okay.
PC und so, aber war auf jeden Fall, naja.
Aber ernsthaft, da musste man auch irgendwie die Würstchenbuden managen und so, das war mir dann alles zu viel.
Ja, das stimmt, ja. Da gibt's heute bessere Sachen.
Ja, lass ihn mal so stehen.
Nee, ist so. Ich sag das jetzt einfach mal hier frei raus. Der Sega Football Manager aus England darf in Deutschland gar nicht verkauft werden aus lizenzrechtlichen Gründen. Das ist richtig gut. Da lernt man ganz schön viel über flache 4 Raute und 4-2-3-1. Großartig. Einfach mal alle.
Von der Firma Sega.
Von der Firma Sega.
Nicht von Nintendo.
Ja, kann man sich bestimmt bei Amazon bestellen, wenn das denn eine vernünftige Firma gewesen wäre.
Direkt runterladen.
Achso, Entschuldigung. Zusammen mit dem Sky-Abo.
Von bekannten Laien, ja.
Ja, also wie gesagt, ich bin guter Dinge, dass der bei uns einschlägt, haben wir glaube ich auch alle schon gesagt, dass der so aussieht, als wenn er was könnte. Also bin ja mal gespannt.
Ich glaube, da sind wir uns einig wie selten zuvor.
Wahnsinn.
War ja auch teuer genug.
Zweitteuerster Transfer der Vereinsgeschichte. Aber wenn der jetzt hier seine 23 Buden macht mit seinen 23 Jahren, dann haust du den am Ende der Saison für 23 Millionen weg.
Aber erinnert sich noch jemand an den teuersten Transfer der Vereinsgeschichte?
Ja, Ugo Inchimann. Ja, aber der, aus dem ist auch was geworden.
Der war die ärmste Sau damals. Irgendwie teuerster Transfer. Alle so, ja, das ist der Held. Und dann war er halt noch relativ jung und unerfahren. Und
wir haben noch zwei Leute aus dem Nachwuchskader bekommen. Nämlich zum einen Kyung Rok Choi. Der ist seit 2012 dabei. War vorher an einer Uni in Korea und spielt nun seitdem auch schon für unsere A-Jugend. Müsste vielleicht körperlich noch ein bisschen was zusetzen, sieht aber, wenn der am Ball ist, schon mal recht vielversprechend aus. Und der Fußballprofi mit dem definitiv schönsten Namen in ganz Europa, Bentley Baxter Bahn.
Hat ja eigentlich was mit dem Uwe Bahn zu tun? Das ist die Frage, die wir uns im Fanladen schon die ganze Zeit stellen.
Das wäre furchtbar, aber ja. Ich glaube nicht. Was aber auf jeden Fall gegen ihn spricht, er war von 2002 bis 2013 beim HSV.
Deswegen.
11 Jahre.
11 Jahre. Dann haben sie ihm gesagt, du wirst ja nix. Dann war er, glaube ich, ein halbes Jahr sogar vertragslos. Und dann ist er letzte Saison zu unserer U23 gekommen, hat da die Rückrunde schön gerockt, hat sich dann erstmal ein bisschen verletzt. Und jetzt hat er die Vorbereitungsphase gerockt und jetzt ist er aber erstmal wieder auf dem Abstiegsgleis.
Also im Prinzip ist das ein ähnlicher Weg, den Bene eingeschlagen hat. Dürfte also mit einem Derby-Sieg enden. Da wären wir doch, glaube ich, alle zufrieden.
Wenn es denn Bundesliga-Derby ist, ja.
Ich wäre auch beim
Zweitliga-Derby-Sieg fast noch ein bisschen schöner.
Ja, nein. Stimmt. Ich auch. Oder halt Pokalfinale.
Ja.
Zweitliga-Derby fände ich schon fast wieder geiler.
Nee, du hast doch gerade gesagt, es muss ein Bundesliga-Derby sein.
Ja, nein, ich meinte kein Drittliga-Derby gegen deren Zweite oder so ein Scheiß.
Alter.
Nein, das ist doch kein richtiges.
Fließ hier gleich raus. Wir steigen nicht ab. Nie.
Du wolltest mich doch neulich eh rausschmeißen. Ich weiß gar nicht mehr, warum eigentlich, aber...
Ja.
Du hast bestimmt was gegen Helene Fischer gesagt, weiß nicht.
Aber jetzt kann Sebastian die Technik
und
hat sich so ein bisschen unabkömmlich gemacht.
Hat er sich hier eingekauft. Entschuldigung, Stichwort Helene. Sören Gonter hat diese komische Eiswasser-Challenge angenommen, hat Helene nominiert. Helene hat es angenommen und bedankt sich für die Nominierung bei Marco Reus. Was geht da schief in Deutschland?
Wer ist Marco Reus nochmal?
Dieser Dortmund-Spieler. Der mit der Frisur von Schatkowski.
Ja, genau.
Dieser Frisurklon.
Ey. Ja.
Reinhold Beckmann hat nach dem Pokalspiel am Montag Jens Keller als Michael Skibbe angesprochen. Das ist auch auf einem ähnlichen Niveau, würde ich sagen.
Früher wurde man für sowas noch aus dem Sportstudio gefeuert.
Das ist aber echt dissen auf ganz hohem Niveau.
Aber die Ähnlichkeiten sind schon frappierend, wenn man so ganz genau...
Bei der Geburt getrennt oder was?
Ja, auch so diese ganze Ausstrahlung. Ich mache jetzt auch so Tüdelchen. Das ist schon... Naja, gut.
Michael Skibbe. Kannst du den nochmal schnell googeln?
Michael Skibbe kenne ich sogar. Also nicht persönlich, aber ich weiß, wer das ist. Das ist
der wohnt mit Werner Hansch zusammen.
Ja.
Eine WG in Rathenow, die machen diese Blog auf.
Am Bolzensee.
Das war die geschlossene Gesellschaft.
Die geschlossene Anstalt, ja. Ja, gut.
Warte, nur im Stadion gab es denn ja auch kein Bier da. Das ist ja auch noch so...
Wie, da gab's doch, ja.
Ja, zwei Bierstände gab's da. Und dann... Ach, das war alles sehr provinziell.
Ja, aber erinnert sich noch mal jemand an unser Heimspiel in Lübeck? Getränkeversorgungsstyle?
Das habe ich verpasst damals. Wegen Saufen.
Ja, du hattest wenigstens was zu trinken.
Ja, ja, nö, habe ich einfach verschlafen den Zug und dann bin ich auch nicht mehr hingefahren.
In Rathenow wurde das ja allerdings in der zweiten Halbzeit wohl so gelöst, wie ich hörte von irgendjemand, dass Leute aus der Fanszene auch über den Tresen gehüpft sind und den Ausschank mit bedient haben.
Ach krass.
Ja, habe ich nicht gesehen, aber hat ja, heute jemand gesehen. Erzählt und so soll das doch sein. Das ist doch toll.
Also sie hatten auf jeden Fall ja angekündigt, dass es keine Getränkeengpässe gibt, was ich auch schon sehr mutig fand im Vorfeld.
Echt, die hatten überhaupt keine Ahnung, auf was sie sich da einlassen.
Die haben wahrscheinlich sich vorher mit diesem Restaurantbesitzer unterhalten.
Ja, und gedacht, so wie viel trinkt ein halbes Bier pro Person, irgendwas so kalkulieren wir da, dann machen wir mal einen Zapfhahn auf pro Wagen. Alter, ey. Ja, wie dem auch sei. War trotzdem nett. Tolle Fahrt.
Gut.
Nette Leute. Pack dir was zu essen ein. Wir fahren nach Brandenburg.
Aber zu Helene fällt mir gerade noch ein, wer macht eigentlich bei der U23 die Musik?
Oh, die war schlimm, ja, das stimmt.
Weil das war jetzt beide Male gruselig. Letztes Mal kam irgendwann Andreas Burani. Da wollte ich schon aus dem Stadion.
Bitte?
Ein Hoch auf Dings, das lief während der WM rauf und runter.
Ein Hoch auf dem Dings?
Nee, ein Hoch aufs Leben oder so heißt der Song.
Ach so, ja.
Das ist ganz gruselig.
Ach so, das kenne ich doch aus der
ProSieben. Xavier Naidoo für ganz Arme.
Ja, kenne ich aus der ProSieben-Werbung.
Ja, oder so.
Und das wird jetzt bei der U23 gespielt.
Wurde letztes Spiel. Ich weiß nicht, ob jetzt in Zukunft wieder, aber es war so ein bisschen, die Musikauswahl war ein bisschen schräg.
Aber lass wahrscheinlich Uwe Bahn.
Lasst es uns einen Meister der Überleitung nennen, weil die U23 ist dann gleichzeitig auch schon unser letztes Thema. Ich habe ja gesagt, wir werden heute schneller fertig. Das ist doch mal super. Die U23 hat bereits 4 Pflichtspiele hinter sich, hat begonnen mit einem 0:0 bei Weiche Flensburg, parallel zu unserem fantastischen 1:1 gegen Ingolstadt. Haben dann im Heimspiel in Norderstedt, wo wir ja seit dieser Saison mit der U23 spielen, im idyllisch gelegenen Edmund-Plumbeck-Stadion 2:0 gegen Wolfsburg verloren, vor 157 zahlenden Zuschauern. Dann haben sie in Lüneburg 1:0 gewonnen, durch einen wunderbaren Heber von Tom Tribul in der 89. Minute, nachdem vorher Herrwagen einen Elfmeter gehalten hat. Und haben jetzt am vergangenen Wochenende 1:5 gegen Werder zu Hause verloren, vor 185 zahlenden Zuschauern. Wo es auch hätte 4:4 oder so ausgehen können, eigentlich war das. Werder hat jede Chance einen Treffer gemacht und unsere haben 100 Chancen, ein Elfmeter-Tor am Ende.
Ich hatte echt Mitleid mit Robin Himmelmann. Erstes Spiel seit, weiß ich nicht, einem halben Jahr.
Ja.
Und dann jedes Ding drinne. Und das, wenn der Schiri nicht so aufgepasst hätte bei Abseits, wären wir auch irgendwie 2:1 vorne gewesen.
Ja. Also, Abseits-Tore hatten wir genug, das stimmt. Hat halt nicht gereicht.
Aber ja, nee, ich wollte nur.
Dann kannst du nichts verkaufen.
Nicht, doch.
Genau, da kannst du nicht verkaufen. Und
Florian Bruns hat nicht mal ein Tor geschossen.
So ein Abseits-Tor zahlt die Miete ja nicht mehr.
3 Bier sind ein Abseits-Tor.
Ich wollte jetzt gerade nochmal gucken, wie viele Zuschauer letztes Jahr gegen Wolfsburg und Werder da waren, aber so schnell ist mein Handy jetzt gerade nicht. Ja, also vielleicht, ich persönlich fühle mich im Stadion in Norderstedt ein bisschen wohler als an der Hohe Luft. Das ist aber auch auf so einer Skala von 0 bis 10 eine 0,5 statt einer 0. Vielleicht eine 1 statt einer 0,5, aber lecker ist das da nicht. Die Stehplatzränge sind auch extrem uneinladend und die Zäune sind genauso doof wie an der Hohe Luft. Also auf Dauer ist das da nichts. Und jetzt kam am Wochenende der Flurfunk auf, da bleiben wir noch ein bisschen länger hier, Weidmannstraße, wie es ja angedacht war, wird es dann zur neuen Saison nicht. Ich habe jetzt heute mal mit Thomas Meggle telefoniert und er sagte, naja, also versprochen, dass es zur neuen Saison was wird, gab es sowieso nicht, nachzuhören auch bei unserer letzten Sendung, dem Millanton 11, da hat er es auch schon ähnlich gesagt. Aber natürlich ist es das Ziel aller, dort schnell wieder hinzukommen und möglichst dann auch zur neuen Saison. Und da ist der Stand eigentlich noch genauso wie vor der Sommerpause. Man versucht, das zu realisieren und es ist durchaus möglich, dass das klappt zur neuen Saison, aber genauso gut eben auch möglich, dass es nicht klappt. Also von daher nichts Genaues, weiß man nicht. Das war das, was Thomas mir mit auf den Weg gab. Ansonsten U23 halt einigermaßen sinnvoll gestartet durch den Sieg von Lüneburg. Sind es 4 Punkte, Platz 11 und am Sonntag spielt man um 14 Uhr in Kloppenburg. Die sind bisher mit 2 Remis gegen die Braunschweiger Teams gestartet. Ich denke mal, es freut sich wahrscheinlich halb Hamburg auf das Derby am 4. Oktober. Und nach meinem Stand, vielleicht weiß Sven das besser, spielen die noch in der Hagenbeckstraße, weil die HSV Ultras ja nicht mehr supporten, die U23.
Also bislang, das Spiel ist da angesetzt und bislang kam noch keine Meldung, dass das irgendwie anders, woanders stattfinden soll. Wo spielen wir denn das Wochenende? Das ist ja, dürfte wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, dass sie es parallel zu den Profimannschaften irgendwie ansetzen. Und in der Tat ist es so, dass einige Gruppen nicht zur ersten und zur zweiten Mannschaft gehen, sondern zur dritten, weil es die erste Mannschaft des e.V. ja ist.
Wir spielen an dem Wochenende gegen Union zu Hause.
Ja, da spielen. Das könnte natürlich auch ein Montagsspiel werden, obwohl nicht, wenn wir so weiterspielen. Man weiß es nicht.
Ja, sind wir mal gespannt. Also das wird dann so das erste Zuschauer-Highlight werden.
Der 3. Oktober? Nee, was denn das
ist? Der 3. Oktober ist ein Freitag.
Ah, sehr gut.
Langes Wochenende.
Geil. Finde ich gut. Da
wieder was Positives aus der Sendung mitgenommen.
HSV irgendwie mit 9 Punkten gestartet, wenn ich das richtig...
12 sogar nach 4 Spielen inzwischen.
Ja. Was liegt das an der Ausgliederung schon? Oder sind das die ersten Erfolge?
Ich glaube, es sind die ersten Erfolge des neuen Trainers, der wohl aus dem Süden kommt und auch aus dem Süden einige Spieler von anderen Vereinen mitgebracht hat. Und ein vorteilhaftes Startprogramm, glaube ich. Also will das nicht schlecht reden, 4 Siege aus 4 Spielen, aber da waren jetzt auch noch keine richtigen Knaller dabei.
Dann freuen wir uns auf den 4. Oktober.
Richtig. Ja. Wir haben alle Themen, die wir durchsprechen wollten, jetzt schon durchgearbeitet. Ich weiß noch gar nicht, wie wir das verkaufen wollen, dass wir unter 2 Stunden bleiben.
Polizeithema wollten wir noch.
Ach so. Das Polizeithema. Ich muss erst noch den Gruß loswerden von unserem Stammhörer Mirko, der kürzlich von mir auf Twitter in einem Video genannt wurde. Man kennt ihn vielleicht, der ein oder andere, unter dem Twitter-Namen Wochenendrebell. Und jetzt brummt hier gerade das Handy, aber ich muss mal eben ganz kurz die Nachricht von ihm suchen. Da habe ich sie schon. Und dann spielen wir das einfach mal ab. Ich lasse das einfach mal so auf sich wirken. Ihr werdet das verstehen.
Das ist eine Sauerei. Du weißt hundertprozentig, dass ich damit nichts zu tun habe. Ich möchte mich davon absolut distanzieren. Aber wo ich gerade im Auto sitze... Wochenende! Wochenende! Scheiß St. Pauli! Bekloppter Übersteiger! Wochenende! Saufen!
Ja, vielen Dank. Ich habe die WhatsApp-Nachricht abgehört. Mein Sohn stand neben mir, ist seitdem in psychiatrischer Behandlung. Aber ansonsten geht's uns allen gut. Schönen Gruß zurück. Polizeieinsätze. Es gab in der Sommerpause wieder mal nichts mehr zu bereden und Herr Wendt hat gesagt, da nutze ich doch die Möglichkeit und schmeiß mal wieder ein neues Thema rein.
Ich glaube, da muss man tatsächlich mal der Stadt Bremen da den Vorwurf machen. Die haben da, glaube ich...
Das ist doch lanciert worden von Herrn Wendt.
Ne? Ach, da ist doch hier lanciert worden. Ja gut. Du lässt auf Bremen nichts kommen, ne?
Ne, erzähl.
Ja, die haben das doch beschlossen, oder nicht?
Genau, die haben beschlossen, wir reichen jetzt einfach mal hier eine Rechnung ein. Wir schicken die einfach mal weg an DFB, DFL. Ich weiß nicht genau, wer da jetzt Adressat war. Vielleicht haben sie es auch selber offen gelassen. Und stellen einfach in Rechnung eine Summe X, die unsere Polizeieinsätze bei Spielen im Weserstadion irgendwie weiter belastet, zumindest anteilig. Daraufhin haben DFB, DFL gesagt, nö, haben wir gar keinen Bock drauf. Und das für das Image der Stadt Bremen immens wichtige Länderspiel gegen Gibraltar, haben sie ihn dann auch noch weggenommen.
Bremen hat ein Image?
Na, eben ja jetzt nicht mehr.
Nee, genau. Und Gibraltar hilft nicht, das aufzupolieren. Das können die sich mal schön hinter die Ohren schreiben, da die.
Du meinst, Gibraltar hat sogar dafür gesorgt, dass das verlegt wird?
Nee, aber Gibraltar hätte ja Bremen aufgewertet und nicht umgekehrt. Ja,
aber Gibraltar wollte nicht in Bremen spielen, oder
jetzt was? Jetzt spielen sie in Nürnberg, das ist viel besser.
Ja.
Nürnberg, das Bremen-Franken.
Ja, und anschließend hat dann Nordrhein-Westfalen gesagt, uns ist das auch alles viel zu teuer, aber wir gehen nicht den Bremer Weg, sondern wir gehen einen anderen Weg. Wir reduzieren bei Nicht-Risikospielen, zumindest an 4 Spieltagen testweise mal, unser Polizeiaufkommen und reduzieren damit auch die Kosten, die wir da so haben.
Und ich glaube, das ja, betrifft nur in Stadien, ne? Also die Polizei im Stadion, oder wenn ich das richtig...
Also ich habe das so verstanden, dass tatsächlich das gesamte Aufgebot um die Spiele reduziert werden soll.
Es gibt ja offiziell in Stadien auch sowieso nicht so zwingend das Hoheitsgebiet der Polizei. Das ist ja eher der Ordnungsdienst. Die sind dann zwar auch mal im Stadion, aber ich glaube, mehr haben sie drumherum zu tun.
Mir soll alles recht sein.
Ja, und das ist ja auch ein guter Weg. Das, so sollen sie es gerne hier auch machen. Da hätten sie in Rathenow meiner Meinung nach schon mit anfangen können. Du bist mit dem Zug gefahren, du hast das ja von erzählt. Ja. Eigentlich eine ganz entspannte Fahrt und trotzdem musste dann noch eine BFE-Einheit auf der Rückfahrt in Stendal einsteigen.
Ja, das war auch so richtig sinnlos. Das war fast noch sinnloser als der Wirt.
Auf der Rückfahrt?
Mhm. Ja.
Wenn ihr schon wieder weg seid?
Ja. Und die hatten auch Langeweile offensichtlich. Also sie wurden, dazu ist, wenn Polizei hinzusteigt, da die wurden halt auch gut verarscht und so. Aber dann haben die im Bahnhof Hamburg sich einfach vor Türen gestellt, ohne ersichtlichen Grund, und gesagt, hier könnt ihr jetzt nicht raus. Und haben darauf gewartet, dass einer austillt. Dann konnte man einfach die nächste Tür nehmen, rausgehen, sich hinter die Polizei stellen und sagen, warum durfte ich jetzt gerade da nicht raus? Und da gab es dann, aber auf jeden Fall hatten sie Langeweile und haben versucht, das zu forcieren, möchte ich jetzt mal sagen, oder auf jeden Fall da den zu finden, der austillt.
Also mein Zweitlieblingskollege aus dem Fanladen ist ja auch per Wochenendticket unterwegs gewesen und hat berichtet, dass das schon teilweise sehr skurril wird. Also es war echt nichts los bis zu dem Zeitpunkt. Es war dann eigentlich auch vor Ort verabredet, dass keine Polizei mehr dazukommt. Sie kamen dann trotzdem, wie aus heiterem Himmel. Und es war wohl tatsächlich so, dass die Polizei anderen Mitreisenden gegenüber untersagt hat oder den Mitreisenden untersagt hat, das Abteil der Fußballfans zu betreten, mit der Begründung, da sind Fußballfans drin, die aggressiv sind. Wo von Bürgerinnen mit Kindern tatsächlich wohl Widerspruch kam. Das war wohl ganz positiv tatsächlich, wie die Leute reagiert haben. Aber es passt halt irgendwie so ins Bild, ne? Also es ist wie erwartet gekommen irgendwie. Du kriegst es nicht ohne Stress hin und es war bis dahin alles in Ordnung. Ja. Ich glaube, der einzige kleine Ausflug ins Land des Unsinns war auf der Hinfahrt in Lüneburg, als der Schaffner des Metronoms die Polizei rief, weil er meinte, ihm würde der Zug auseinandergenommen werden. Dann traf die Polizei ein, fand nichts vor und dann sagte er irgendwie, ja, da sitzen Fußballfans in der ersten Klasse, woraufhin ihn dann die Polizei fragte, ob er denn die Fahrausweise kontrolliert hätte. Nee, hatte er gar nicht. Und
das war lustig, da saß ich da nur ein paar Meter weiter, da hat er noch der Mensch, der neben mir saß, der wurde noch relativ angeflaumt wegen Alkoholverbot im Metronom. Mhm. Und musste mein Sitznachbar mitlaufen mit ihm und das zwischen den Waggons auskippen, sein Bier auf die Schienen kippen. Und dann hatten die sich noch so ein bisschen gekabbelt und dann kam auf jeden Fall ein Trupp Punker mit einer vollen Kiste Bier und 2 Flaschen Wodka unterm Arm um die Ecke. Und dann sagte mein Sitznachbar nur so, okay, ich lass sie dann jetzt mal hier alleine. Kam zurück und hat sich wieder die nächste Tülle aufgerissen. So. Und da hat er sich nämlich dann die Polizei zur Unterstützung geholt, die dann auch gesagt haben, ja, Alter, also... Ich sag mal jetzt in der Güterabwägung... Doch, das war ganz lustig.
Ja, also das ein bisschen zurückzufahren, wäre auf jeden Fall, glaube ich, der richtige Weg.
Ja, es war wirklich, alle hatten gute Laune.
Ja, ja. Und ich meine, an sich ist der Vorschlag, ja, ich kann ja die Idee verstehen, die DFL macht Milliardenumsätze und die nicht unbedingt weiterhin auf Vereinsfunktionäre und Spieler zu verteilen, sondern gesellschaftlich gewinnbringend irgendwo einzusetzen, ist ja eine schöne Idee, aber da ist das natürlich mit den Kosten für die Polizeieinsätze vollkommen in die falsche Richtung gedacht, weil... Keine Ahnung, ich bin kein Jurist, aber das wirft ja grundsätzliche Probleme auf, weil dann wahrscheinlich demnächst der der nächste Demo-Anmelder auch irgendwie den Polizeieinsatz bezahlen muss. Und das ist halt eine hoheitliche Aufgabe, die Wahrung der öffentlichen Ordnung. Da sollte man, glaube ich, nicht dran rumdoktern.
Ja, du bist dann bei Veranstaltungen wie dem Dom oder dem Oktoberfest auf einmal auch dazu verpflichtet, eine Abgabe zu leisten, die über die Steuern hinausgeht. Weil Steuern zahlen die DFL-Vereine ja genauso wie alle anderen und auch nicht zu wenig. Es gab da die ersten Berichte ja, dass ich kriege die Zahlen nicht mehr hin, aber ich sage jetzt mal, 80 Millionen Steuern werden gezahlt und 1 Million darauf entfällt an Polizeikosten. Zahlen sind garantiert total falsch, aber irgendwie jetzt, um das Verhältnis mal darzustellen. Und von daher sehe ich das so auch nicht. Aber vielleicht sollten wir Bremen da einfach ignorieren und uns auf Nordrhein-Westfalen konzentrieren. Und da sehe ich hier einhelliges Nicken. Super Idee, bitte gerne ausweiten.
Richtig.
Ja. Da kriegen wir, glaube ich, auch keine anderslautenden Aussagen heute aus uns raus, ne?
Nö.
Dann sollten wir doch die Sendung hier an der Stelle auch beschließen, so schnell wie noch nie. Beschert uns allen einen schönen Feierabend, ganz schnell. Und wir haben vorhin schon mal ganz kurz über einen neuen Termin gesprochen, der wahrscheinlich dann, weil jetzt zwischendurch auch nochmal Länderspielpause ist, erst in 4 Wochen sein wird. Also freut euch auf den 17. September, dann planen wir die nächste Sendung. Bis dahin hört gerne unsere Vor- und nach dem Spielsitzung mit Gästefans. Es gab jetzt gestern die Folge von Michael Hein, der mit dem Stefan aus Sandhausen schon vor dem Spiel gesprochen hat, und der wird dann am Montag auch nach dem Spiel wieder mit ihm sprechen. Und dann unsere 3 Punkte besprechen, hoffe ich.
Ja.
Damit sollten wir die Sendung dann beschließen. Ein ganz kurzer Tipp noch für das Spiel am Freitag. Sven, fang an.
Uiuiui, ich muss sagen, ich habe die ersten beiden Spiele in meinem Zweitliga-Online-Tippspiel komplett richtig getippt, deswegen möchte ich fast gar nicht tippen, aber ich befürchte Schlimmstes und denke, dass wir deutlich verlieren.
Oha. Echt?
Ja.
Ich tippe wieder auf ein 1-1.
Leistungsgerechtes 3-0.
Wie für uns, oder was?
Für die Heimmannschaft.
Ja, 3-0 ist ja, sonst wäre es ja 0-3.
Ja, schon klar, aber das kannst du doch nicht ernst machen. Du bist, also, das kannst du nicht. Was sagst du denn hier?
Naja, irgendwann müssen wir auch mal gewinnen. Und meine Logik ist gerade, wenn sie verlieren, ist der Trainer weg. Das Geschrei ist kleiner und das kann es nicht sein. Also gewinnen sie irgendwie?
Irgendwie 3-0?
Irgendwie 3-0. Und im Forum explodiert es wieder, weil der Trainer ja da bleibt und Strohfeuer und alles scheiße. Und wenn sie so weiterspielen, Abstieg.
Nee, wenn wir 3-0 gewinnen, steigen wir auf. Ist doch ganz klar.
Ja, Forum. Das sagst du so. Du bist aber
auch im Forum so sein.
Bis auf die Kandidaten, die den Trainer schon immer gehasst.
Ja, okay. Also ich musste ja bereits das vielleicht noch als Werbung eingeschoben. Am Freitag erscheint der neue Übersteiger, ne? 1,60 kaufen und so. Und da musste ich bereits auf der Mittelseite einen Tipp loswerden. Und ich habe gesagt, nach Rückstand werden wir 2-1 gewinnen durch Treffer von Nöte und Budimir. Das behalte ich jetzt natürlich als Tipp dann auch so bei.
Amen.
Wäre auch okay.
Amen. Gut. Schönen Abend euch allen. Bis denn.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.